Wer redet, ist nicht tot.
Hier ist die Sendung, die sich mit Getränken beschäftigt. Hier sind die Flaschen. Diesmal geht es um Wein. Das heißt, hier sind die Flaschen mit Christoph Raffelt.
Und Holger Klein.
Guten Abend, werte Hörerschaft. Ein paar Live-Hörer haben wir auch, habe ich schon gesehen. Also zwei habe ich schon gesehen.
Live-Trinker,
genau. Weil ich ja doof bin. Ich muss wirklich mehrfach um Verzeihung bitten. Ich war so doof, dass ich vergessen habe im Blog anzukündigen, dass wir heute trinken. Und was wir heute trinken. Also, dass wir heute trinken, das hat der Live-Kalender noch gesagt. Es gibt ja einen Live-Kalender. Das heißt, die Hörsuppe wusste, dass diese Sendung stattfindet. Aber niemand wusste wahrscheinlich so genau, was wir heute trinken werden. Weil
doch, ich wusste es ja. Ich habe es ja auch angekündigt.
Ja, meinst du, das hat irgendwie jemand mitgekriegt und hat sich die Weine besorgt, oder?
Also laut Twitter haben das welche getan, ja.
Ah, cool.
Das heißt, wird ja auch gelesen ab und zu. Mhm. Und wahrscheinlich auch von jenen, die hier häufiger reinhören und eben tatsächlich auch die Weine bestellen. Also, dass die dann bei mir auch mal reinblättern oder auch Kommentare hinterlassen, das ist schon so.
Ach.
Ja. Also insofern denke ich mal, dass wir schon ein paar zumindest dabei haben, die mittrinken.
Ja, die können sich dann ja im Chat mal melden und Fragen stellen im Zweifelsfall. Christophs Blog ist zuverlässig, lese ich gerade im Chat. Du warst mal wieder in Italien zum Trinken, ne?
Ja, genau.
Ich habe irgendwie das Gefühl, als hätten wir da kürzlich schon mal drüber geredet in der Sendung. Das ist echt ein Jahr her jetzt, oder?
Ich glaube, wir haben in der letzten Sendung darüber gesprochen, dass ich das tun werde.
Aber haben wir nicht auch schon mal in einer Sendung darüber gesprochen, als dass du es getan hast?
Doch, das haben wir auch getan.
Doch, das stimmt. Wie war's denn?
Letztes Jahr. Schön war's. Zu kurz. Irgendwie, ich muss das nächste Mal irgendwie anders planen. Ich war von Samstag bis Mittwoch da und Samstag heißt, dass wir irgendwie, also war Anreisetag und nichts mehr eigentlich, ja, sonst. Ich hätte noch auf irgendeine Veranstaltung gehen können, aber da hatte ich irgendwie keine Lust zu, war mir zu viel. Und also war Anreisetag, schönes Wetter, Gardasee, abends irgendwie eine Pizza gegessen und auf den See geguckt.
Mhm.
Und Sonntag sind wir zur Summa gefahren, da war ich letztes Jahr auch schon. Summa ist die sozusagen die Hausmesse vom Weingut Alois Lageda in Machreit.
Wo hast du überhaupt gewohnt, wenn du am Gardasee sitzen?
Also die Messe selber ist in Verona.
Mhm.
Und wir wohnen immer in Peschiera,
mhm.
Weil wir da ein Hotel haben, was im Prinzip unschlagbar günstig ist bei dem Komfort, das es bietet. Und da lohnt es sich dann auch, wenn du dich zu viert in ein Taxi setzt und 50 zahlst, ja, dann bist du immer noch viel, viel günstiger als in Verona zu Messezeiten. Das ist einfach unfassbar teuer.
Mhm.
Ja, deswegen sind wir da. Also das bezahlt ja sowieso die Firma.
Ich wollte sagen, wir haben immer, ein Hotel immer, heißt.
Genau. Also verschiedene Mitarbeiter aus der Firma, das sind eben Einkäufer und wir Texter. Also die Einkäufer, weil sie richtig viel zu tun haben da, mhm, und die ganzen Produzenten abklappern und wir, weil wir uns weiterbilden.
Sind die Einkäufer, trinken die sich da eigentlich auch durch? Oder
ja, die Einkäufer haben das große Problem eigentlich, dass die schon so viel damit zu tun haben, mit den bereits vorhandenen Produzenten zu sprechen, ich sag mal, neue Deals zu machen mit denen, neue Programme durchzusprechen, natürlich auch über Preise zu reden, also was halt dazugehört, dass die kaum noch Zeit haben, wirklich Neues auf solchen Messen zu entdecken. Habe ich mich jetzt gerade letzten Montag noch drüber unterhalten mit dem Chef der Einkäufer. Das heißt, das müssen die irgendwie wann anders machen.
Die müssen nebenbei saufen sozusagen.
Die müssen nebenbei ein Auge darauf haben, was so passiert am Markt. Also bei uns ist es ja sowieso so, dass wir als Firma schon so groß sind, dass wir jetzt nicht mit den super kleinen Erzeugern mehr arbeiten können. Ne? Das ist ja sozusagen, wenn du deutschlandweit Wein verkaufst in größerem Stil, dann arbeitest du ja nicht mehr mit einem Winzer, der 4 Hektar hat.
Ich kriege übrigens immer noch diesen Schneckenpost-Spam von euch. Das ist so schrecklich. Das hört überhaupt nicht mehr auf. Also die müssen doch irgendwann mal merken, dass ich da nichts kaufe.
Nee, ich habe das erste Mal, glaube ich, 1993 da bestellt und habe das auch über ein Jahrzehnt hinweg bekommen. Also da musst du dir jetzt keine.
Aber das kostet das nicht ein Schweinegeld? Ich meine, ihr müsst doch einen so absurden Streuverlust haben über diese Mail.
Ja, das haben aber alle.
Ja,
das
okay.
Lohnt sich aber trotzdem immer noch.
Ja. Ah, ja.
Das haben ja alle, die Papier versenden. Aber natürlich denkt man darüber nach und das hat ja etwas, also viel damit zu tun, was man für eine Kundschaft hat. Und unsere Kundschaft ist ja mit dem Unternehmen so, mit dem ganzen Papier eben, also mit Mail-Order, ja, groß geworden oder älter geworden. Und die kennen das halt auch nicht anders und die nehmen das eben so. Und gut, für die jetzt nicht das große Papier haben wollen, muss es halt den Weg geben, dass sie die Sachen nur online bekommen. Hm. Mhm. Ja, das geht, glaube ich, auch. Man kann das Papier auch abbestellen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie. Ich kann ja mal nachfragen.
Ja, nee, ich mache das selber. Ich pöbel die mal an. Ich rufe da mal an und dann sage ich, ja, mach mal auf! Wobei meine Bank, also ich meine, diese blöde Sparkasse, weißt du, die müllen mich auch die ganze Zeit mit Post zu. Und jedes Mal, wenn ich mit denen rede, sage ich, könnt ihr mal irgendwie aufhören damit? Ich kaufe das eh nicht. Egal, was ihr, die Sparkasse.
Die Sparkasse Euskirchen.
Genau, die schicken mir die ganze Zeit Scheiß. Und ich denke jedes Mal, was soll das? Ich kaufe nichts von euch. Ich kaufe keine Finanzprodukte. Ich bin doch nicht bescheuert. Ja, wir schicken hier, versichert sie sich. Und es ist alles ganz schrecklich. Ach, Luxusprobleme. Die Bank müllt mich zu.
Und der Weinhändler.
Und der Weinhändler, genau. Nochmal, Vinitaly. Ja,
Vinitaly.
Wie viel Wein hast du getrunken? Hast du gezählt?
Nee, ich habe diesmal deutlich weniger getrunken als letztes Jahr. Also, was hast du getrunken? Also, probiert. Ich habe letztes Jahr an einem Tag sozusagen das gesamte Konsortium Chianti Classico probiert. Also, Konsortium heißt der Zusammenschluss der meisten Chianti Classico-Erzeuger. Mhm. Da gibt's halt einen großen Bereich, da kannst du dich vorher anmelden und dann bekommst du einen Termin zugewiesen und dann kannst du dich an den Tisch setzen, dann kriegst du die Liste mit allen Chianti Classico und Classico Reserva und dann kannst du ankreuzen, was du probieren willst und dann kommt jemand an deinen Tisch, also ein Sommelier an deinen Tisch und bringt eben nach und nach die Flaschen. Das können dann.
Ach, das ist ja praktisch.
Ja, das ist praktisch.
Das will ich auch.
Dann kannst du dir halt deine Notizen machen, ja, das ist nur begrenzt Spaß, wenn du es ernst nimmst und dich wirklich auf die Weine konzentrierst, dann hast du halt irgendwie mal schnell 100 Weine probiert innerhalb von einer Stunde oder anderthalb und das ist schon echt anstrengend. Ja, das ist anstrengend, es sind ja alles noch ziemlich junge Weine, also Weine, die gerade erst in den Verkauf kommen und das heißt, die haben sehr viel Tannin, die haben sehr viel Säure und danach tun die echt die Zahnhälse weh. Ne? Aha. Und dann hast du aber im Zweifelsfall noch den ganzen Tag vor dir, ja. Das war jetzt bei uns so. Das mit dem Chianti habe ich dieses Jahr auch wieder gemacht. Ich habe letztes Jahr dann noch Brunello di Montalcino gemacht, was auch nochmal ziemlich
gemacht.
Also ja, also probiert. Mhm. Also das Konsortium von Montalcino besucht und dort die Rosso und Brunello, also Rossi und Brunelli probiert. Was dann auch nochmal irgendwie ganz schnell ein paar Dutzend Weine sind, also auch in die dreistellige Zahl gehen kann. Und das habe ich dieses Jahr nicht gemacht. Stattdessen habe ich Bolgari gemacht. Das ist noch ein anderes Gebiet im Chianti, die sich aber dadurch hervortun, dass sie nicht die, also nicht Sangiovese verarbeiten, wie sonst im Chianti meist. Entschuldigung, in der Toskana. In der Toskana, also Chianti ist ja Toskana. Montalcino ist Toskana und Bolgari ist Toskana, aber in Bolgari werden eher so diese Bordeaux-Rebsorten verarbeitet. Mhm. Ja. Also
Cabernet. Wo ist denn Bolgari?
Hast du Google Maps an? Gib mal einfach ein, das ist weiter irgendwie Richtung Maremma und Küste.
Ich habe noch nie in meinem Leben Bolgari gehört.
Ja, also das kennt man auch eigentlich nur, wenn man tatsächlich diese Weine kennt. Also es gibt einige sehr bekannte Weine, die sozusagen die waren da, bevor es die Appellation gab. Ja? Also ich sag mal, Sassicaia und Onelaia, das sind zwei Weine, die mit zu den teuersten Weinen in Italien gehören.
Sassicaia habe ich auch schon mal gehört, ja.
Ja. Tignanello ist auch so ein Wein, der aus der Ecke kommt. Der kommt, und die haben ich sag mal, in den 80er Jahren lag der italienische Weinbau, wie so viele andere Regionen, auch da nieder. Ja, in Deutschland war das ja ähnlich, in großen Teilen Frankreichs auch so, dass man eben auf Masse statt Klasse gesetzt hat. Und ähnlich halt in der Toskana. Und es gab halt ein paar Leute, die etwas dagegen gesetzt haben, nämlich eine neue Art von Wein.
Ja.
Weil irgendwie keiner mehr so diese Chianti-Plörre aus diesen Fiasco-Flaschen, also diesen Korbflaschen trinken wollte und so, ja.
Oh Gott,
den Suave und so, ja. Also das war irgendwie nicht mehr so angesagt. Und Italien, also Weinbau ist für Italien einfach auch eine wirklich große, wichtige Einnahmequelle. Ja, das ist einfach auch für den Export extrem wichtig. Das siehst du auch einfach auf der Vinitaly. Also wenn du zu Prowein fährst in Deutschland, dann hast du aller Herren Länder da, die da auch ausstellen. Ja, das ist eine große, wichtige Messe. Mhm. In Italien, das ist auch eine große Messe, aber das sind halt nur italienische Erzeuger, ja, bis auf einen ganz kleinen Bereich von Freak-Weinen, Öko-Bio-Weinen, wo die auch ein paar Ausländer einladen, aber im Großen und Ganzen präsentieren sich, da ist eine Halle Sizilien, da ist eine Halle Kampanien, da ist eine Riesenhalle Toskana und so weiter und so fort. Also da siehst du einfach, welche Bedeutung der Weinbau in Italien hat. Und wenn du dann irgendwo sozusagen aufs falsche Pferd gesetzt hast, dann wird's halt schwierig, ne? Und das war halt so auch in den 80ern und es gab ein paar Leute, die dann dagegen gesetzt haben, wir machen jetzt nicht weiter Sangiovese in der Toskana, wir versuchen mal was anderes aus, wir versuchen mal so einen eleganten Bordeaux-Stil irgendwie hinzubekommen. Ja. Und das haben die halt in diesem Bereich Bulgari hinbekommen, weil die Böden dann entsprechend sind, so dieses Klima auch funktioniert und die haben halt irgendwie Cabernet angepflanzt und eben Merlot, Syrah und so weiter ausprobiert und ja, das steht da jetzt, ne? Also es gibt, das ist jetzt ein bisschen verkürzt, also es gab schon Erzeuger, die hatten das sozusagen heimlich schon vorher angepflanzt, so für sich, für den Hausgebrauch, um ein bisschen zu experimentieren. Man durfte die Rebsorten in der Form gar nicht anbauen, beziehungsweise haben diese Weine dann eben nur so einen Landweinstatus bekommen, ja.
Anstelle welchen Status?
Es gibt zum Beispiel eben, ähnlich wie wir das bei uns auch haben, oder in Frankreich, DOC, den Weinstatus, also Denomination Originale Controllata, also DOC, DOC, mhm. Ja. Dann gibt es nochmal DOCA, DOCG, also Controllata e Garantita, das ist sozusagen die höchste Stufe des italienischen Weins. Und die unterste ist halt Landwein oder Tafelwein.
Ich dachte, das würde. Ach so. Das heißt, es sind richtig Qualitätsstufen. Ich dachte, das würde nur die Herkunft garantieren. Also ja.
Es garantiert die Herkunft, aber es da hängt viel mehr mit dran. Also normalerweise hast du bei einem Qualitätsstatus wird geregelt, welche Rebsorten du anbauen darfst, wie niedrig oder wie hoch die Erträge höchstens oder mindestens sein müssen. Mhm. Ob du irgendwo in bestimmten Regionen schaptalisieren darfst, also Zucker zugeben kannst, wenn die Weine zu sauer sind. Schaptalisieren.
Schaptalisieren?
Ja. Ja, das war ein Herr Schaptal, glaube ich, in Frankreich, der das irgendwie
Schantalisieren.
Schantalisieren, ja, genau. Ja, das hängt alles damit zusammen, ne? Und in der Toskana, also in diesem Teil halt auch, war halt vorgegeben, welche Rebsorten du anbauen darfst, wenn du eben einen Qualitätswein produzieren möchtest, ne? Mhm. So wie wir in Deutschland eben auch Qualitätswein produzieren, aber es gibt auch Leute, die sich dem entziehen, wie zum Beispiel Hans-Peter Ziereisen, von dem wir auch schon mal einen Wein dabei hatten, letztes Jahr zur Spargelsendung. Der schreibt halt überall nur Tafelwein drauf, weil er keinen Bock auf diese Reglementierungen hat. Mhm. Trotzdem sind die Weine von ihm eben sehr gut.
Ja. Und Ziereisen war der mit diesem orangen Etikett, ne?
Ja, so gelb.
Gelb eher. Ja, so, ja.
Hm. Eher so ein bisschen altertümlich wirkendes Etikett hat er meistens. Ja. Genau, und diese Weine, die dann, ich sag mal, über Nacht, also ziemlich schnell berühmt geworden sind, also Sassicaia, Onelaia, Tignanello und so, die hatten lange Zeit eben den Status des Tafelweins, obwohl die dann irgendwie dreistellig gekostet haben, in aller Welt berühmt wurden, da ist es dann halt auch egal, ne? Aber irgendwann haben diese Weingüter, die sich dann da angesiedelt haben und immer mehr wurden, die haben dann eben den Status DOC Bulgari bekommen. Rund um die Ortschaft sozusagen, wo das ist, genau. Und davon habe ich mir halt ein paar, also da war ich eben auch beim Konsortium, ziemlich hochnäsige
Geschichte. Sind das immer Konsortien? Also weil das klingt halt wieder so, weil Italien ist halt so die korrupteste Bude in Europa irgendwie so gefühlt. Und Konsortium klingt halt auch so wie, ja hier, du kannst hier deinen Wein verkaufen, aber erst wenn du ordentlich Schmiergeld ans Konsortium zahlst.
Ja, wer weiß, ne? Also es gibt ganz viele Konsortien, aber es gibt auch ganz viele Leute, die sich daran nicht beteiligen. Mhm. Die besten, also meine liebsten Chianti sind gar nicht unbedingt im Konsortium und meine drei liebsten Produzenten von Montalcino sind auch nicht im Konsortium Montalcino. Ja, die, die sind nicht da drin, sondern die stellen halt für sich aus, Feierabend. Ja. Und in Bolgaris ist es auch so, aber da war erstaunlich viele von den renommierten Produzenten. Also es stand tatsächlich Sassicaia auf dem Tisch und Onelaya auf dem Tisch und Guado Altasso, das ist noch so ein, gehört zu Antinori, ist noch so ein renommiertes Weingut beispielsweise. Die wurden uns da schon eingeschenkt. Also das fand ich schon durchaus bemerkenswert. Ansonsten ist es halt, ich würde das jetzt auch nicht überbewerten. Für Bolgari beispielsweise
ist es. Achso, ich dachte die ganze Veranstaltung
jetzt. Achso, ja, nee, es ist halt so eine Interessensvertretung, so ein Konsortium, ne? Ja, und ja, die legen ihre eigenen Statuten halt fest und vermarkten sich dann eben auch zusammen, ne? Und es gibt halt Leute, also es gibt halt Winzer, die das nicht brauchen oder nicht wollen, klar. Ja.
Und warum war das zu kurz? Also abgesehen davon, dass man nie lang, also dass man eigentlich immer am Gardasee sitzen und Pizza essen will.
Nee, ich laufe schon sehr gerne da durch die Hallen. Lieber eigentlich jetzt, ich habe ja dieses Mal die Pro-Wein gespart im März, weil mir das einfach zu viel ist. Ich hätte beides besuchen können, aber das
Pro-Wein ist in Düsseldorf die.
Ja, genau, und die war zwei Wochen vorher oder anderthalb. Und das ist natürlich auch hier irgendwie mit Job und Familie und so weiter, ist das dann immer ein bisschen viel. Und mir war es selber auch zu viel. Und die Pro-Wein ist, finde ich, viel extremer, also hektischer als die für mich die Wien Italy. Und ja, insofern, ich hatte mir halt so ein bisschen was vorgenommen, was ich mir anschauen wollte. Und ich war halt Sonntag eben bei der Summa. Und diese Summa ist aber eben samstags und sonntags. Und ich habe mir vorgenommen, wenn ich nächstes Jahr wieder hinfahre, dass ich dann samstags zur Summa fahre und sonntags dann schon auf die auf die Wien Italy gehe, weil die startet erst am Sonntag. Die ist von Sonntag bis Mittwoch. Und diese Summa vom Lageda, das kannst du dir so vorstellen, dass der irgendwas um die 60 Winzer einlädt in sein kleines Kastell, das er da in Magreit hat. Also im Prinzip so ein altes, ein großes altes Gebäudeensemble mitten im Ort. Total schön. Also es ist irgendwie aus dem Mittelalter und es ist halt nicht blitzsauber renoviert, sondern man hat so den Zahn der Zeit drin gelassen. Ja? Also so ein so abblättern so ein bisschen, aber toll, also Patina,
die übliche
genau.
Italienische ich kam Patina. Nicht drauf. Ja. Das Schöne ist ja, dass
sollen wir mit dem Silvana schon mal anfangen? Ich habe so einen trockenen Mund.
Ja, können wir machen. Das Schöne an Italien finde ich ja, also überhaupt südlich der Alpen, die haben es halt gut, weil wenn bei denen die Gebäude gammeln die schön. Also es sieht halt immer irgendwie toll aus, wenn es vergammelt ist. Bei uns ist immer direkt so irgendwie alles total ätzend.
Ja,
Zweiter
halt
Weltkrieg,
ist, ne?
Alles ist irgendwie grau und bei denen bröselt das so langsam vor sich hin und ein bisschen die Farbe blättert ab. Ja, die haben keinen Frost. Die Schweine.
Bröselt trocken.
Ja, genau.
Ja, gut, in Margreit werden die schon Frost haben, ne? Das ist Margreit ist ja schon ist halt gerade an der Grenze von Südtirol zu Trentino und das ist schon relativ hoch gelegen.
Ich soll den Silvaner aufmachen, hast du gesagt.
Ja, mach mal Silvaner auf.
Ich mach Atmo, Achtung.
Ah.
Schraubverschluss.
Ja.
Sehr gut, da muss ich nicht wieder mein Kellnermesser suchen.
Achtung,
Atmo, Achtung. Naja. Ging so.
Beides geht so, ne? Schraubverschluss so. Für die Atmo natürlich irgendwie abturnt.
Stimmt. Knarzt. Ja. Da knarzt was. Sie trinken Wein. Ja. Jetzt kannst du nicht mehr von Italien erzählen, oder? Weil wir trinken jetzt.
Wir müssen uns ja erstmal an Silvana gewöhnen.
Stimmt. Silvana ist ja auch ein kompliziertes Getränk.
Das ist jedenfalls diese Summa ist irgendwie eine der schönsten Weinveranstaltungen, die ich kenne, weil also der Ort ist total schön. Mhm. Also da, wo er das veranstaltet. Im Innenhof stehen dann halt so ein paar Zelte, wo frisch gekocht wird, also Catering eben, aber auf einem sehr guten Niveau. Da gab es dann irgendwie, also es ist alles irgendwie aus der Region verschiedene Stationen eben, wo du dich anstellen kannst. Da sind dann die Frauen aus dem Ort, die dann irgendwie so Apfelringe frittieren, ja. Und dann gab es irgendwie Angusrind aus der Ecke da um Margreit mit dem ersten Spargel, den ich jetzt in dieser Saison gegessen habe. Dann gibt es ein Weinzelt, wo eben die entsprechenden Winzer, die eingeladen sind, einen ihrer Weine ausschenken lassen. Mhm. Kannst du also aussuchen, was du da jetzt trinken willst. Ja, dann sind in zwei dieser Gebäude stehen dann eben die Winzer rum und schenken aus. Das sind im Wesentlichen sind es italienische und österreichische und deutsche Winzer. Es war einer aus den USA da, Ingelnook, das ist das Weingut von Francis Ford Coppola, da habe ich jetzt auch einen Blog drüber geschrieben. Ja, ja, der hat schon, also der gehört jetzt, das ist nicht so ein Celebrity-Weingut, sondern der hat das irgendwie 77 gekauft. Oder 76. Und es ist eines der ältesten Weingüter in Kalifornien, also aus dem 19. Jahrhundert. Mhm. Und einer der berühmtesten Weinberge. Und der hat da wirklich was draus gemacht. Also das ist echt super. Also es ist wirklich ganz ernst zu nehmen, was der da an Wein macht. Und hat mittlerweile noch eine große Winery dazu aufgebaut, für Normalos, ja. Also Ingelnook ist ziemlich teuer und die Normalo-Weine sind aber auch eigentlich von guter Qualität. Was ich bisher so probiert habe, also deutlich.
Ach Moment, auf diese Summa darf dann auch jeder andere, also da ist dann nicht nur Italien vertreten.
Der Herr Lageda lädt die Winzer ein.
Ah, okay.
Ja, ja, der lädt die ein. Also es muss irgendwie zu seinem Konzept passen. Also er selber ist irgendwie Biodynamiker, aber das sind jetzt, weiß Gott, nicht alle, die da stehen, aber alle, die da stehen, sind sozusagen handverlesen und müssen sozusagen einem gewissen Qualitätsideal entsprechen. Ja, und das ist aber jetzt nicht so, dass die alle jetzt irgendwie auf Steiner geschworen haben müssen. Ja, ne? Ja. Ja, das ist, finde ich, sehr angenehm. Ja, da ist zum Beispiel auch der Peter van Namen mit seinen Säften,
Die man hier häufig hört, ne?
Genau. Der war jetzt das zweite Jahr da und sowas, ja. Also es sind also nicht nur Winzer, also hauptsächlich Winzer, aber es sind so ein bisschen auch noch welche drumherum. Letztes Jahr war eine Whisky-Distillerie aus Südtirol da und sowas. Mhm. Und das ist wirklich toll, weil es gibt verschiedene Kellerführungen immer wieder am Tag. Es gibt Weinbergsführungen, da fährst du dann irgendwie mit der Kutsche raus, mit den Pferden. So, das ist wirklich sehr, sehr nett gemacht und ist total entspannt. Und du zahlst 20 Euro, die irgendwie gespendet werden für einen guten Zweck.
Ja.
Helfen ohne Grenzen. Und kannst du halt irgendwie deine Zeit verbringen und je nach Winzer, manche sind halt sehr belagert, andere haben halt dann auch Zeit, irgendwie mit dir über die Weine zu sprechen. Das ist schon ganz angenehm.
Hast du was aufnehmen können?
Nee, ich habe es gar nicht mitgenommen. Ich habe das letztes Jahr schon gemerkt. Das ist irgendwie.
Man denkt immer, ich nehme einen Rekorder mit, da gibt's bestimmt interessante Gespräche und dann gibt's zwar interessante Gespräche, aber man hat halt auch wirklich keinen Bock, dann den Rekorder auszupacken, weil das dann sofort wieder so.
Ja, und
offiziell wird, ne?
Genau, und also was ich ja mit meinem Ding machen will, ist, ich will einfach eine Stunde oder anderthalb Zeit haben mit dem Winzer und ich will jetzt nicht so kurz Interviews machen. Mhm. Also ich möchte einfach Zeit haben für die Themen. Und das funktioniert da dann nicht. Ich hätte gerne mit dem Kellermeister von Lageda eine Sendung gemacht, aber das mache ich irgendwann mal später. Der ist noch Dozent in Geisenheim, also an der Weinbaufachschule nebenbei und das wird sich irgendwann mal finden. Ne? Also da ist jetzt das war mir zu viel.
Mhm.
Ja, das war Sonntag und dann war ich sonntags abends noch irgendwie auf so einer Veranstaltung eingeladen, wo von einem Edelweingut ein neuer Wein präsentiert wurde. Das war auch ganz witzig. Da gab es dann irgendwie in so einem Renaissance-Ensemble irgendwie im Valpolicella gab es dann irgendwie Essen satt und Champagner satt. Und
ach.
Ja, das Witzige ist dann, wenn du, sobald du Champagner ausschenkst, trinken ja alle Leute nur noch Champagner, ja.
Ja, stimmt, weil sie denken, dass das prinzipiell das Beste ist, was man überhaupt nur kriegen kann, ne?
Ja, wobei, das ist halt auch, ich meine, es war schönes Wetter, die meisten Leute, die da waren wahrscheinlich schon auf der Wien Italy gewesen und wenn du den ganzen Tag irgendwie verkostet hast, dann willst du auch abends keinen 15% Amarone mehr trinken. Ne?
Ja.
Ja, und dann sind die, also soweit ich das nachvollziehen konnte, sind die auf ihren eigenen Produkten halt sitzen geblieben.
Sehr geil.
Und irgendwann war der Champagner aus. Also die hatten auch einen richtig guten Champagner auf den Tisch gestellt, muss man sagen. Da haben sie sich nicht, haben sie echt nicht gegeizt. Das war schon ganz witzig. Ja, und dann hatte ich halt nur Montag, Dienstag für die Wien Italy und die Zeit war einfach zu schnell weg. Also ich brauche irgendwie. Hätte gerne noch einen Tag mehr gehabt. Hätte dann auch nicht gereicht, natürlich. Aber ich habe halt Sizilien gemacht ein bisschen. Dann gibt es einen Bereich, also immer größer werdenden Bereich mit mit eben so ein bisschen freakigen Weinen, die ich ja sonst auch eben bespreche und gerne probiere und trinke. Da war viel aus Georgien beispielsweise, also in Amphoren vergorene Weine und solche Sachen. Ja, das ist schon ganz spannend. Mhm. Ja, das ist schön. Also es ist wirklich mit zu den großen Vorteilen meines Jobs, solche Sachen machen zu können.
Ist aber nur für Fachbesucher, ne? Ich bräuchte da gar nicht hinzufahren.
Also zur Summa kannst du dich schon anmelden, aber die Vinitaly ist nur für Fachbesucher, wobei ich glaube, der Sonntag ginge auch für normales Publikum, wenn ich mich nicht irre, ja.
Ja. Hätte ich da meinen Spaß? Wahrscheinlich nicht, oder? Zu spezifisch.
Ja, ich glaube, also du könntest es ja mal ausprobieren, indem du irgendwie zur Prowein fährst und mal schaust. Also du wirst natürlich sehr schnell erschlagen von der Größe, ja. Aber grundsätzlich, wenn du...
Ach, ich halte mich einfach an dich, was soll der Geiz?
Ja, das vielleicht können wir sowas mal zusammen machen. Also es ist, du musst ja halt klare Ziele setzen, sonst verlierst du dich da.
Nee, ich meinte, ich halte mich an dich. Ach, im so, Sinne von, ja, ich trinke einfach, was du mir sagst, dass ich trinken soll. Da habe ich 10 Jahre lang nicht falsch mitgelegen.
Ja, stimmt.
Oder länger, von daher ist das, glaube ich, auch in Ordnung. Stimmt. Ich war auch auf einer Veranstaltung, auf einer Weinveranstaltung, und zwar hieß die Wine Vibes. Was ein ganz witziges Konzept ist, das war in Berlin hier im Postbahnhof, ein Veranstaltungsort, ein großer, halt ehemaliger Verladebahnhof, Postbahnhof halt, so, ne, große Halle halt, und das Konzept ist, Winzer vorzustellen, also wahrscheinlich laden die Winzer ein und sagen denen, hier kannst du Promo machen.
Ja, genau so. Ja.
Und dann hast du eben diese Halle, und an den Seitenwänden der Halle, also an den Außenwänden der Halle, von innen jetzt gesehen, also an den Wänden, war ein Winzer nach dem anderen aufgereiht und hat so seinen Kram ausgeschenkt, konnte sich ja da durchprobieren. Und mitten in der Halle waren halt so Fressbuden aufgebaut, und das waren halt alles solche Slow Food, Fancy, wir kochen Birne mit Ingwer in einem Wegglas und machen Brösel drüber Stände, was total schön war. Und die ganze Zeit im Hintergrund gab es noch eine Tanzfläche und einen DJ.
Ja.
Was ich irgendwie eine total geile Idee fand. Also du kommst da rein, hast irgendwie deinen Eintritt bezahlt, es war nicht so teuer, 35 Euro pro Nase hat's gekostet. Da gab es dann ein Essensmärkchen dazu, womit du an einem beliebigen Stand dir einmal Essen holen konntest. Ja. An jedem Stand hat es einen Fünfer gekostet. Also egal, was du haben wolltest, alles hat einen Fünfer gekostet, was ich auch sehr praktisch fand. So, weil kein Gelaber und nix.
Ja.
Und da gab es dann allen möglichen Kram, auch so hier so, ne, Aufschnitt von einem Fleisch mit ganz vielen Xen im Namen, weil es aus Katalanien kommt oder so ähnlich. Mm-hmm. Was man dann nicht, wo man dann nicht weiß,
wie es heißt. Oder aus vielleicht auch aus Mexiko?
Nee, das kam aus Spanien.
Quetzalcoatl oder
so. Nee, noch eher sowas wie Chick-Chick-Chick-Zi oder so. Ich weiß es auch nicht genau, aber war sehr lecker.
Und es war doch Chicken.
Chicken, genau, es war Huhn. Und dann läufst du halt so rum, probierst hier einen Wein, probierst da einen Wein. Glücklicherweise waren dann auch noch die Rollberg-Brauerei war noch kurz zugegen. Die haben auch noch Bier ausgeschenkt, was sehr nett war. Weil stand halt die ganzen Coolen rum und haben sich ein Bierchen gezischt.
Ja, das war bei der Summa auch so. Die haben irgendwie, die hatten auch Bier dann zum Schluss da. Das war auch super. Bier zum Schluss ist einfach immer super. Entschuldigung.
Das stimmt, Bier zum Schluss.
Ja.
Also wir haben dann erstmal Bier gesoffen, dann sind wir wieder Wein trinken gegangen.
Mhm. Ja, bei der Vinitaly, um das nochmal ganz kurz einzuschieben, da ist ein so ein großes Zelt. Da haben die, da sind Pasta-Produzenten, Ölproduzenten und eine auch immer größer werdende Fläche von italienischen Craft-Bier-Brauereien. Mhm. Genau, da waren wir dann beispielsweise Montagabend auch danach, also nach dem ganzen Weinverkosten, 1A. Da habe ich tatsächlich eine Göse getrunken, also eine Leipziger Gose.
Ja, sehr schön.
Ein Sauerbier.
Ja, brav.
Wie du weißt, genau. Ja, ist ja witzig, ne? Steht wie auf der Vinitaly steht dann irgendwie eine Leipziger Gose, die aber ein bisschen mit Kräutern aus der Maremma versetzt wurde und eben auch in der Maremma gebraut wurde, also in Toskana. Ja, das ist schon witzig.
Das ist ja dann wieder cool irgendwie. Das ist
sehr cool. Ja, und es war lecker, es war gut. War ein schönes Bier. Also überhaupt machen die Italiener wirklich tolle Biere. Die meisten, also viele davon sind relativ dunkel, auch schwerer, aber also durch die Bank gibt's da sehr, sehr viele gute Biere zu entdecken. Mhm. Ja, so, Entschuldigung. Ja,
gibt's sowieso, der Chat schreibt gerade, Bier auf Wein, der Spruch stimmt also nicht. Nein, der stimmt nicht. Das ist völliger Blödsinn. Bier auf Wein, das lass sein, ist genauso ein Quatsch wie Wein auf Bier, das rate ich dir, ist halt Tinnef. Das Problem, das Problem ist immer die Menge. Und diese Vorstellung, dass, oh, ich habe durcheinander getrunken, darum bin ich so besoffen, ist halt Quatsch, weil Alkohol ist Alkohol.
Ja.
Dass man besoffener wird oder verkaterter ist, weil man durcheinander getrunken hat, liegt nicht daran, dass man verschiedene Alkoholika zu sich genommen hat, sondern daran, dass mit jedem Wechsel des Getränks ein neuer Geschmackseindruck daherkommt und man einfach mehr trinkt. Also wenn du den ganzen Abend Bier trinkst, trinkst du weniger Alkohol, als wenn du Bier, dann ein bisschen Wein, dann noch ein bisschen Schnaps und wieder Bier und so trinkst. Und darum bist du dann nämlich total im Eimer. Also durcheinander trinken prinzipiell ist kein Problem, solange man darauf achtet, dass die Menge nicht zu groß wird. Also du kannst halt 5 Gin Tonic trinken, ein Bier darauf macht nichts. Aber es bleibt halt nicht bei dem einen Bier, sondern du trinkst dann halt 3 Bier und dann noch einen Gin Tonic, weil der dann auch wieder neu schmeckt und auf einmal hast du halt 6 Gin Tonic und 3 Bier. Und das ist das Problem. Was ich hatte, da bin ich dann wirklich in die Knie gegangen vor diesem Getränk. Also es gab auf dieser ganzen Veranstaltung Wine Vibes eine einzige Flasche Nieuport, warte mal, wie hieß er? Ich habe es extra rausgekramt. Nieuport Coleta geschrieben. Coleta. Nieuport Coleta von 1979. Ein Port von 1979. Die einzige Flasche auf der ganzen Veranstaltung. Und ich habe sie gefunden.
Kam die denn da hin?
Die hatte Nieuport mitgebracht. Also beziehungsweise der Typ, der für Nieuport die Weine macht.
Echt? War Nieuport war auch da?
Ja, nee, Nieuport selber nicht.
Ja, nee, aber die hatten Stand da. Ja.
Die hatten Stand da, ja. Und da habe ich mich dann an Port schadlos gehalten, weil ich ja Port liebe wie nichts anderes.
Ja.
Und hab dann tatsächlich 2 Nachschläge gekriegt. Also kriegst du immer nur so ein Spritzerchen ins Glas. Und ich habe dann wirklich alleine, ich bin bestimmt eine Viertelstunde gestanden, an meinem leeren Glas gerochen und selig geguckt. Das war wirklich toll. Und dann habe ich direkt mal geguckt, weil so eine Flasche hätte ich halt gern, um sie zu saufen. Ja, kostet dummerweise auch ein 100er. Ja, können wir dann machen.
Macht man dann auch nicht so schnell, oder hasse?
Nee, geht gerade nicht.
Gottes Willen.
Genau, also ich wollte immer mit der Liebsten nach Portugal fahren, vielleicht schaffen wir es ja mal bei Nieuport einzureiten und sagen, hier, wir sind Journalisten aus Deutschland, mach mal die guten Sachen auf.
Ja, im Zweifelsfall wüsste der, also wenn du irgendwas zu sagen hättest in Deutschland in der Weinwelt, dann würde er dich wahrscheinlich kennen. Wäre es ganz gut informiert.
Kann ja noch werden.
Verdammt. Ja, aber einer absoluter Ausnahmewinzer, Dirk van den Nieuport, ist wirklich groß.
Da fällt echt nur cooles Zeug raus bei dem.
Ja, das
der
ist
billige
Wahnsinn.
Kram ist cool. Und was ich getrunken, ich habe chinesischen, verdammt, wie hieß denn der? Ich habe chinesischen Wein getrunken, also von einem chinesischen Weingut. Der hieß, habe ich ein Foto gemacht davon? Nee, offensichtlich nicht. Verdammt. Wein von einem chinesischen Weingut jedenfalls gab es da. Ich habe vergessen, wie es heißt und der war recht lecker. Und die sagten halt, naja, der wird in Deutschland um die 20 Euro die Flasche verkauft, in China um die 50 und das wird auch bezahlt in China, aber sie würden es halt hier nicht für so viel Kohle loskriegen, weil es halt chinesischer Wein ist. Ist halt Chateau irgendwas.
Ja, ich komme gerade auch nicht auf den
das
Namen.
Das Chateau gibt's auch, die meinten auch hier Bilder von diesem Chateau, gucken sich das mal an und das ist halt so ein Ding, was sie da hingeklotzt haben, so China halt. Ne? Ja. Wir kopieren mal ein Chateau und das machen wir jetzt mal richtig groß. So, und genauso sieht das aus. Sehr cool. Also wirklich sehr cool. Und das war ein leckerer Wein. Also deren, ich weiß leider nicht mehr, wie es hieß. Chateau. Ich bin auch doof. Ich mache eine Weinsendung. Gehe auf eine Weinveranstaltung und mach mir keine Notizen und nix, sondern mir ein, schlag mir einen Bauch voll und geh dann nach Hause.
Genau, und dann fährst du nach Portugal zu Dirk van den Nieuport, sagst du, wärst irgendwie bedeutender deutscher Weinjournalist.
Hello.
Und dann fragt er dich 3 Sätze und dann weißt du schon wieder die Weine nicht.
Genau. Ich habe getrunken, habe ich von Ihnen habe ich schon mal was getrunken. Das mit dem Wilhelm Busch drauf, das war lecker. Ich weiß, der heißt Fabelhaft.
Der heißt Fabelhaft, ja genau.
Kann man übrigens auch eine Empfehlung. Fabelhaft kostet die Flasche 10 Euro. Kann man immer kaufen und trinken. Ist echt sehr schön.
Ja, kann man.
Vor allen Dingen auch ein schönes Geschenk. Also wenn ihr euch fragt, so was bringe ich denn mit? Ich bin eingeladen. Geht zum Weinladen eures geringsten Misstrauens, kauft eine Flasche Fabelhaft. Wie gesagt, 10 Euro, vielleicht mittlerweile 11 oder so. 10, 12 Euro, sagen wir mal so. Da ist auf dem Etikett der Rabe von Wilhelm Busch illustriert. Ja. Und das ist halt ein tolles Geschenk, weil es toll aussieht. Die leere Flasche stellt man sich gerne ins Regal, weil eben dieses Gedicht drauf ist. Noch geiler sieht's aus, wenn so ein bisschen so ein Rotweintropfen über das Etikett runtergelaufen ist nach dem Ausgießen.
Ja, wie zum Beispiel auf meiner 3-Liter Flasche Fabelhaft, die ich hier noch stehe.
Wein!
Für Münzen, als Münzensammler.
Auch nicht schlecht.
Ja.
Ach so, eine hole ich mir dann auch.
Fabelhaft ist gut. Ja, also Fabelhaft ist, also wird wirklich in großen Mengen erzeugt.
Und kann man immer trinken halt.
Ja, aber es ist halt dafür, dass er in großen Mengen erzeugt wird, ist es ein Wein mit Charakter, was ja selten ist eher. Und wirklich gut. Und den gibt es mittlerweile auch als Weißwein, also weißen Fabelhaft, auch sehr gut. Wirklich gut. Und alles.
Weißen das, Fabelhaft?
Ja, ja, weißen, also Branco, ach, Fabelhaft.
Damit
Branco.
Jetzt muss ich wieder Wein bestellen. Ich hasse dich.
Witzigerweise. Also das war so ein großer Erfolg, dieses Fabelhaft, dass es das in allen möglichen anderen europäischen Ländern auch gibt. Mhm. Und die haben halt für jedes Land eine eigene, so einen eigenen Sketch sozusagen draufgezeichnet.
Ah, schön.
Einen eigenen Namen, ne? Also im Prinzip kannst du dir da eine große Sammlung draus machen, aus diesen Fabelhaften.
Das heißt, wenn ich im Mai, fahre ich ja ein paar Tage nach London, das heißt, da kann ich dann...
Ja, da müsstest du mal gucken, da müsstest du auch einen fabelhaft ähnlichen Wein geben. Ich könnte mal nachgucken, ich habe hier so ein Buch über die ganzen verschiedenen Länder vom Fabelhaft. Ach, aber alles ja tatsächlich, was du von Newport...
Es gibt sogar Rosé.
Ja, das kenne ich noch nicht, okay.
Fabelhaft Rosé. Ich muss jetzt leider die Sendung abbrechen und mehrere Liter Wein bestellen. Es tut mir sehr leid. Eine Länderedition. Mhm. Gott verdammt. Ich hab kein Geld. Scheißegal, es ist Alkohol. Da müssen wir jetzt alle durch. Ich löse das Sparbuch auf. Was soll's denn? Es gibt sogar ein fabelhaft, was ist denn das? Ein fabelhaft Port? Kann das sein?
Ich weiß nicht, er hat
ein fabelhaft Ruby, das ist ein Port.
Ah, dann haben die den umbenannt. Ja, gut, weil das einfach so, das läuft halt so gut, ne, mit dem fabelhaft. Die haben auch einen, glaube ich, wie heißen nochmal diese beiden Jungs da von Max und Moritz,
genau. Max und Moritz, ja, genau.
Es gibt auch einen, es gibt ja im Prinzip gibt's ja zwei Linien an Portwein, also diesen, der oxidativ ausgebaut wird, der dann irgendwann so ein bisschen bräunlich wird, ne? Mhm. Wo Luft drauf liegt, und dann einen, der im Prinzip ähnlich ausgebaut wird wie ein Bordeaux, also ins kleine Holzfass kommt oder so, oder ein Tank, und eben frischer schmeckt, ne? Mhm. Diese beiden Linien gibt es bei Port, also abgesehen von weißem Port. Und das eine ist Tawny, das andere ist Ruby eigentlich.
Ah, okay. Tawny, ja. Tawny ist also der mit Sauerstoff.
Nee, Ruby, Moment. Tawny ist der mit Sauerstoff.
Doppelmagnum fabelhaft. Wie cool ist das, ey? Ich kann doch nicht jetzt, kann ich doch nicht machen.
Nee, lass mal jetzt. Jetzt machen wir erstmal eine Sendung und dann guckst du mal weiter.
Bist du wohl bekloppt? Hör mal.
Das ist jedenfalls das Irre ist, dass ich Wine Vibes irgendwie noch nicht mitgemacht habe, als ich noch in der Nähe von Köln gelebt habe. Da gab es noch keinen Wine Vibes in Köln. Das kam dann erst, als ich dann weggezogen bin und als die hier in Hamburg waren, das erste Mal, da war ich nicht da.
Ah, das gibt's überall. Ich dachte, das gäbe es nur hier bei uns, weil wir so cool sind.
Das kommt eigentlich aus München. Also das wird ja organisiert vom Paul Trutzkowski. Trutzkowski und ich glaube Freundin. Und die haben das, glaube ich, in München das erste Mal gemacht mit dem, also jetzt lass mich nichts Blödes erzählen, mit Reinhard Trübi vom Trübi-Trio, also
DJ. Ja.
Und daraus hat sich das irgendwie entwickelt, Wein und eben Musik-DJ zusammenzubringen. Und dann sind die irgendwann von München auch nach Berlin, weil es sich natürlich irgendwie anbietet. Und es gab jetzt eine Veranstaltung in Köln letztes Jahr, glaube ich. Ja, und eine in Hamburg. Da war ich, glaube ich, gerade die Moselreise, den Mosel-Podcast, glaube ich, gemacht. Irgendwie, wie auch immer, ich weiß nicht. Ja, also ich war noch nie da. Aber ich wollte immer mal hin.
Ja, lohnt sich. Also kann ich wirklich nur empfehlen. Also weil die 35 Euro, du trinkst dich halt durch die Weine durch.
Das Tolle ist halt, wenn du das Line-Up siehst, sozusagen, der Winzer, die da sind, immer, das ist immer toll. Ja, also die Auswahl an Winzern ist einfach super. Da kann man echt nicht meckern. Also es sind schon bekanntere Leute, es sind noch unbekanntere Leute, aber eben durch die Bank weg richtig gute Winzer. Und da kannst du nichts falsch machen für 35 Euro. Kriegst du noch ein Glas dabei, oder? Ah nee, da kriegst du nochmal mit Pfand, ne?
Du kriegst ein Glas und da gibst halt Pfand drauf. Und wir hatten halt das Glück, also ich weiß, soll ich das erzählen? Ist eigentlich assi, oder?
Ach so, du hattest vergessen, das zurückzugeben.
Ich hatte vergessen, das Glas zurückzugeben. Also habe ich zufälligerweise in der Jackentasche gefunden, weil ich einer der wenigen Besucher dieser Veranstaltung war, der wusste, dass das Glaspfand signifikant weniger ist als der Einzelhandelspreis dieses Glases. Also um genau zu sein, um die Hälfte billiger.
Ja, ja.
Dann standen wir halt da und ich dachte auch so, ey, Moment mal, das sind doch diese 30-Euro-Gläser hier und die wollen nur 15 € Pfand haben. Mhm. Ja, dann sind wir halt mit leeren Weingläsern mit der S-Bahn nach Hause gefahren danach, so schön angeschickert. War ein schönes Bild. Schön. Die anderen alle mit ihrem scheiß billigen Wegbier in der Bahn und wir halt mit leeren Gläsern. Hey. Eigentlich hätten sie voll sein müssen. Also cool waren wir dann doch nicht. Ja, aber kann ich empfehlen. Also und die 35 Euro, die sind alleine, dass ich, also ich meine, ich habe alleine diese eine Flasche Port, also diesen Port getrunken zu haben und auch mal diesen chinesischen Wein getrunken zu haben, das ist immer wert.
Meinst also du, hast diese Portflasche alleine getrunken quasi?
Ich habe sie ganz alleine, ich trinke da heute noch dran. Nee, aber wirklich, das ist wirklich immer wert. Also für diese Veranstaltung, ich hätte dafür auch, das hoffentlich hört Trutzkowski das jetzt nicht, aber ich hätte dafür einen 50er bezahlt auch. Und das wäre es immer noch wert gewesen. Also das ist echt super. Ja, und dann schön also DJ, das überall schön angezogene dann, ja. Menschen und so, hat mir sehr gut gefallen.
Ja. Mhm. Cool. Ja, ich denke, für 50 wäre es schon bei vielen eine Abschreckung. Das würde noch lange nicht jeder machen, natürlich. Hm. Ja, das ist nochmal eine andere Hausnummer.
Ja.
Ja. Aber hey. Ja, aber schön. Ob die Bischels jetzt da waren, also die Runkels heißen die ja eigentlich, aber das Weingut heißt
weiß Bischel. Es war einer da, den fand ich sehr lustig, der hat auf seine Weine so Sprüche drauf gedruckt gehabt, alles mögliche. Ich weiß gar nicht, was das alles so, also nur einen
habe ich fotografiert. Ja, der kommt aus der Pfalz.
Ja, genau, der kommt aus der Pfalz. Was?
Das sind nicht die wir heute probieren.
Nee, aber ich wollte
so eine leichte Überleitung, aber mach ruhig weiter.
Entschuldigung.
Ist egal.
Nee, ja, dann. Okay. Nein, weil ich habe das Bild eben noch gefunden, als ich nach dem Port geguckt habe. Wie heißt der? Warte mal, hier steht's. Bauer. Ja. Also jetzt irgendwie eher durchschnittlich, also so eigentlich fast belanglos fand ich jetzt die Weine von ihm. Also jetzt nichts, okay, woran ich mich groß erinnert hätte. Aber die Flaschenaufdrucke sind sehr schön. Und einen habe ich fotografiert, steht drauf: If you are racist, a terrorist or just an asshole, don't drink my Sauvignon Blanc. Und das ist halt der Aufdruck für den Sauvignon Blanc. Also du weißt, dass es Sauvignon Blanc ist, weil du beschimpft wirst. Finde ich super. Ja. Total gut. Also trifft auch so genau meinen wieselartigen Charakter irgendwie.
Ja, genau.
So, hattest du nicht eben eine Überleitung versucht?
Ja, ich hatte
das ist nämlich, weil du mir Alkohol gegeben hast. Jetzt kriegst du mich wieder nicht in, ja. Was trinken wir denn, Christoph?
Ja, was trinken wir denn? Wir trinken drei Weine vom Weingut Bischel. Wir haben ja jetzt so eine kleine Präsentation verschiedener Weingüter, ne? Hatten wir ja letztes Mal auch schon. Mhm. Und davor auch schon. Das Weingut Bischel. Ich weiß jetzt nicht, ob die schon mal irgendwo bei den Weinvibes mit dabei waren. Das kann ich ja herausfinden. Das habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Ist ja auch egal. Weingut Bischel liegt in Appenheim in Rheinhessen. Und ich wollte gerne was aus Rheinhessen vorstellen.
Warum?
Problem ist, dass es in Rheinhessen unfassbar viele gute Winzer gibt im Moment.
Na, da haben wir noch viele Sendungen vor uns.
Ja, wenn wir das alles mal vorstellen wollen, dann definitiv. Ja, es ist einfach ein Weingebiet, das ist ja relativ groß. Es hat auch eben extrem stark gelitten, dadurch, dass eben dort sehr, sehr viel Massenwein produziert wurde. Und mittlerweile auch schon irgendwie wieder 10 Jahren oder ein bisschen länger hat sich halt praktisch eine Gruppe junger Winzer aufgemacht, dieses Gebiet sozusagen zu erneuern. Also erstmal ihre eigenen Weingüter und den Ruf des Gebietes wieder herzustellen. Und viele dieser Winzer, die haben sich zusammengetan in der Winzergruppe Message in a Bottle. Mhm. Da gehört zum Beispiel eben auch Wagner Stempel zu.
Ja, kenne ich.
Der ja immer wieder, also Daniel Wagner. Aber eben viele, viele andere auch, die mittlerweile mit zu den Top-Winzern in Deutschland gehören. Wittmann zum Beispiel gehört mit dazu.
Kenne ich auch nicht.
Und dann eben sozusagen hinter diesen Top-Winzern gibt es eine auch sehr große Gruppe von Leuten, die einen ähnlichen Werdegang haben, die sozusagen mit dem gebrochen haben, was ihre Eltern meistens noch veranstaltet haben in vielen Weingütern, nämlich praktisch hinter verschlossenen Türen Wein zu machen, ja, und ja nicht den Nachbarn zu verraten, wie jetzt der Wein gemacht wird. Das machen die halt heute komplett anders. Also zum einen gehen die in die Welt raus und schauen, was anderswo gemacht wird, ja, und dann kommen sie irgendwann wieder mit neuen Eindrücken und tauschen sich aus, ja, mit ihren Kollegen, mit denen sie in Geisenheim studiert haben, beispielsweise in solchen Interessensverbänden wie Message in a Bottle. Und überhaupt ist sozusagen Kommunikation so das Thema zwischen diesen Leuten, um einfach selber auch voranzukommen. So mal ganz kurz und romantisch gesagt, ne?
Ja.
Ist es, im Prinzip ist es so. Und das zeigt sich halt in der Qualität der Weine, weil diese Weine sozusagen viel, viel weltoffener geworden sind. Ja, es zeigen sich irgendwie internationale Einflüsse natürlich in den Weinen, beispielsweise bei Bischel auch, weil die beiden Brüder In Neuseeland waren, beispielsweise in Frankreich, im Burgund waren und so weiter und von da natürlich irgendwie Eindrücke mitbekommen haben, die ihre Eltern zum Beispiel noch nicht hatten. Ja. Und das ändert den Wein. Ja. Das ändert den Wein. Und das ändert zum Beispiel auch so ein bisschen das, was die anbauen. Also die haben die klassischen Sorten im Anbau, also die klassischen rheinhessischen Sorten, natürlich Riesling, Silvaner, Scheurebe, aber die haben halt auch relativ früh schon Sauvignon Blanc angebaut, was sie sozusagen auch in Neuseeland natürlich gelernt haben, weil da Sauvignon Blanc natürlich irgendwie die Hauptrebsorte ist. Mhm. Aber eben auch mit Chardonnay und Pinot. Also
warum ist das eigentlich in Neuseeland die Hauptrebsorte? Hat sich das einfach so, ist halt so oder sind die Bedingungen genau richtig?
In den 70er Jahren hat man ihnen Müller-Thurgau aufgeschwatzt. Ja. Da war die Hauptrebsorte Müller-Thurgau. Und in den 80er Jahren hat jemand ein Weingut gegründet namens Cloudy Bay.
Ja.
Kennt man sozusagen, ja. Genau. Und Cloudy Bay hat eben sehr viele Bodenanalysen gemacht und sozusagen Rebsortenanalysen und ist auf die Idee gekommen, dort, wo sie sozusagen den Boden hatten, da in Marlborough, also im Bereich Marlborough, mal Sauvignon Blanc zu pflanzen. Und also sie waren jetzt nicht die Ersten, die Sauvignon Blanc gepflanzt haben, aber die Ersten, die genau versucht haben zu analysieren, wo was am besten hinpasst. Und es hat eben so gepasst, dass sie mit diesem Sauvignon Blanc aus dieser speziellen Gegend einen komplett neue Welt Sauvignon Blanc Stil entwickelt haben. Und dieses Weingut tatsächlich, Cloudy Bay, ist entscheidend dafür verantwortlich, dass Neuseeland eine der Top-Weinnationen geworden ist, weil die wirklich mit diesem Wein in aller Welt berühmt geworden sind und irgendwann jeder versucht hat, diesen Stil nachzuahmen. Also mit Sauvignon Blanc, mit tropischen Früchten, kalt vergoren, also sehr viel Frucht, ja, trotzdem eben gute Säure, Balance und so. Und damit haben die Sauvignon Blancs, die so in Frankreich produziert wurden, erstmal platt gemacht, ja, weil die halt viel expressiver sind erstmal, ne? Und dann hat man irgendwann sozusagen in ganz Neuseeland Sauvignon Blanc angebaut und dann hat man versucht, diesen Stil anderswo auch zu imitieren. Es gibt eben mittlerweile bestimmte Häfen, also mit denen Weine vergoren werden, die genau diesen Stil versuchen zu imitieren. Ja? Mhm. Also Aromahäfen, mit denen teilweise auch ganz andere Rebsorten dann vergoren werden, so dass dann plötzlich andere Rebsorten auch gerne mal nach Sauvignon Blanc schmecken. Mhm. Also es hat schon manchmal ein bisschen perverse Züge angenommen mittlerweile. Und dann ist es wiederum gar nicht so einfach, neben diesem neuseeländischen Stil mit diesen ganzen tropischen Maracuja-Mango-Früchten und so weiter, ja, wieder was anderes zu machen. Ja, und das versuchen aber eben, wenn zwar in Deutschland, versuchen das zunehmend auch einen eigenen Sauvignon Blanc Stil zu entwickeln und die Bischels gehören halt auch dazu. Ich habe jetzt von Josten und Klein.
Aber ein Sauvignon von den Bischels nicht, ne?
Nee, den habe ich jetzt nicht.
Schade.
Nee, das hat ein bisschen auch damit zu tun, ich wollte es jetzt nicht so teuer machen, das Paket. Und ich glaube, das Sauvignon Blanc war noch gar nicht gefüllt. Ich hätte gerne auch Scheurebe gehabt, aber die wird erst Ende des Monats gefüllt und das hat jetzt nicht gepasst. Und ich wollte halt jetzt mal gerade zwei ganz frisch abgefüllte Weine mit reinbringen. Das ist ja 2013er Jahrgang, ne? Gerade erst rausgekommen. Silvaner und der einfache Riesling, also die beiden Gutsweine. Ja. Und genau, die Runkels, also Christian und Matthias Runkel, die sind jetzt irgendwie so um die 30. Die sind sozusagen diejenigen, die in Rheinhessen nachwachsen, sozusagen auf der Skala der sehr guten Winzer. Und die sind mir vor einigen Jahren von einem Winzerkollegen empfohlen worden und dann bin ich da mal rausgefahren und habe die besucht. Und ja, seitdem mag ich die Weine eigentlich sehr gerne, weil die sehr klar, so ganz klare, man sagt so gerne reintönige, also so typische, rebsortentypische Weine sind, finde ich, sehr schön gemachte Weine und relativ viel Wein fürs Geld bekommt einfach auch. Und die machen sehr gut.
Ja, der Silvaner schmeckt mir gerade schon ganz gut. Also ich werde auch zunehmend ruhiger.
Stimmt.
Dummerweise muss ich morgen um 7 Uhr aufstehen. Das ist nicht gesund.
Ja, das muss ich ja immer.
Ja, aber du kennst das ja nicht anders.
Ja, ich kenne das nicht anders.
Du trinkst ja im Grunde durchgehend,
nicht wahr? Ja, genau. Durchgehend.
So, im Chat fragt gerade jemand, Andreas nennt er sich, eine garantiert dumme Frage. Gibt es eigentlich irgendwo eine Vorankündigung der Weine, die verköstigt werden zur Sendung? Ja, Andreas, prinzipiell gibt es die, und zwar auf vrind.de, dem Blog zu meiner Sendereihe, und auch auf originalverkorkt.de, dem Blog, das Christoph mit Weinen und sonstigen Abschweifungen befüllt. Ich habe nur gerade so viel um die Ohren irgendwie gehabt, dass, nee, eigentlich immer noch, dass ich total verpeilt habe, ein Blogposting rechtzeitig vor der Sendung zu schreiben, um allen Live-Hörenden die Möglichkeit zu geben, sich die Weine auch zu bestellen. Das ja, ist ein bisschen doof, aber ich gelobe Besserung. Beim nächsten Mal klappt das mit Sicherheit besser, weil der Christoph mich dann auch gängeln wird rechtzeitig.
Ja, ich denke jetzt dran. Also bei mir findet man das in Kategorien. Der letzte Kategoriepunkt ist Vrind Flaschen und da steht es immer drin.
Ah ja, ja. Im Zweifelsfall also immer bei Christoph gucken, der ist gewissenhafter als ich.
Ich versuche.
Ich trinke ja nur. Ich will ja nur saufen. Zurück zum...
Genau, zurück zum Wein. Genau, das ist der Gutswein. Also Gutswein heißt ja immer, dass ein Gutswein sozusagen aus allen Lagen des Weingutes kommen kann. Da steht dann auch keine Lage drauf. Mhm. Ja? Steht auch kein Ort drauf, sondern da steht einfach Silvaner trocken, Feierabend. Das heißt, der kommt aus verschiedenen Lagen.
Die, immerhin. Ich meine, ich habe neulich, wo war denn das? Ja genau, ich habe ja neulich habe ich ja die Discounter abgeklappert, weil ich in der Bildzeitung kann man ja ruhig schon mal ankündigen, in der Bildzeitung war vorne drauf so ein kleiner Ausriss, so unsere Weinexpertin empfiehlt Discounterweine. Dann bin ich einfach mal zu allen Discountern gefahren, habe es tatsächlich geschafft von den, ich glaube, 10 Empfehlungen, Aldi Nord, Aldi Süd hatten sie getrennt von den, also 8 Empfehlungen, die mir zugänglich waren, habe ich tatsächlich 6 Flaschen gekriegt.
Ja, und ich nur 4.
Verdammt. Und da bin ich aber an was vorbeigekommen, das hieß Weißwein. Ich dachte immer, das wäre nur ein Witz. Weißt du, weil ich habe immer den Witz gemacht.
Was, ein Tetrapack oder was?
Nee, das
Flasche, Literflasche.
Weißwein.
Aber Literflasche, ne?
Das weiß ich gar nicht mehr.
Aber Literflasche, Schrauber.
Weißwein. Das, ja, es war irgendwie sehr unangenehm. Naja. Ich habe es nicht gekauft, übrigens. Entschuldigung, zurück zu den...
Müsste man vielleicht mal machen.
Ja, also wir werden das irgendwann mal trinken und ihr werdet genau das dann auch hören, aber wir werden das jetzt nicht irgendwie in eine Live-Sendung so verpacken wie mit den richtigen Weinen, sondern die...
Nee, leider nicht, weil ich die 2 Sachen bei Lidl ja nicht gefunden habe, obwohl ich durch 3 Lidls durchgelaufen bin hier, aber gab's nicht.
Irgendwie, weiß ich nicht, wir laden noch ein paar Podcaster ein, die Lilly kommt mit, die backt uns einen Kuchen und dann zwitschern wir uns mal bei mir in der Küche ein.
Ja, wo ist die Lilly eigentlich? Ich wollte die nicht sowieso mal, also...
Ja, wie gesagt, ich habe alles vergessen.
Okay. Ich hör jetzt auf.
Ja, hör auf, weil die tritt mir jetzt sowieso wieder in den Arsch, wenn die das hier mitkriegt. Ich glaube, ich schneide das raus. Nee, ich schneide das nicht raus. Ich halte jetzt das Maul. Erzähl mal weiter.
Genau. Also, Silvaner trocken. Also Silvaner gehört auch mit zu den typischen Rebsorten für Rheinhessen. Also Silvaner findest du vor allen Dingen eben in Rheinhessen und in Franken. Und dann auch nochmal ein bisschen in im Elsass mit Y dann Silvaner. Aber es ist eine typische alte Rebsorte eben in Rheinhessen. Das haben wir ja auch schon besprochen in einer der früheren Sendungen, wo wir die deutschen Rebsorten vorgestellt haben. Muss ich ja jetzt nicht nochmal machen. Aber es ist einfach ein sehr guter Essensbegleiter. Ne? Man sagt ja sehr häufig, gerade jetzt in der Zeit wieder, ist ein typischer Spargelwein auch, weil er eben eine etwas reduziertere Säure hat. Das ist halt so der Klassiker, ja, Spargel und Silvaner, aber es geht natürlich auch Spargel und Weißburgunder, es geht auch Spargel und Riesling, wenn der Riesling jetzt nicht so viel Säure hat. Es gibt ganz viele Weine, die man natürlich zum Spargel trinken kann, und es gibt auch ganz viele Sachen, die man zum Silvaner essen kann. Was typisch ist, ist so ein bisschen so eine leichte Würze, die der Wein hat, finde ich. Und so eine etwas reduziertere Säure im Gegensatz zum Riesling.
Ja, der ist sehr weich, ne?
Das ist ist ein bisschen weicher.
Ist mir fast schon zu weich.
Ja, aber er hat sich jetzt im Laufe der Zeit, in der ich sie im Glas habe, ganz schön entwickelt, irgendwie in der Nase, finde ich.
Ist auch ein bisschen eckiger geworden.
Ja, riecht man auch die Würze, finde ich. Also diese typische Silvaner-Würze tatsächlich.
Ah, ich habe mir übrigens, du hattest beim letzten, war das im letzten oder vorletzten? Der
hat Minze.
Minze?
Ich finde, der hat Minze. Ein bisschen. Aber egal.
Ja, aber buttrige Minze. Minzbutter.
Minzbutter. Minzbutter geschwenkter Spargel.
Genau. Ich habe übrigens zum ersten Mal in meinem Leben in der Mangelung von Semmelbröseln.
Ja, Parmesan auf deinen
Parmesan Spargel, habe ich schon Spargel gelesen. Drin. Das schmeckt mal richtig lecker. Du darfst halt nur nicht zu viel nehmen, sonst erschlägt's den Spargel halt, ne?
Ja, das hat dir der Dings gesagt, genau.
Was hat der Dings gesagt?
Irgendjemand hat dir noch zurückgeschrieben. @philo2.
Ah. Tue. Weiß ich, nee, der hatte gefragt, genau, ob es überhaupt milden Parmesan gibt, weil ich gesagt habe, ich hätte milden so Parmesan drüber gerieben. Ja, und die Antwort auf die Frage, gibt es milden Parmesan, lautet ja. Wo finde ich den, ist dann die nächste Frage. Es ist einfach der billigste, den du im Supermarkt finden kannst. Das ist immer irgendwie ein blutjunger Parmesan, der nicht so richtig geil geworden ist. Aber der ist halt genau nicht so heftig, dass du damit einen Spargel platt machst aus Versehen. Das ist sehr, sehr praktisch eigentlich.
Ja. Kannst ja auch schön in den Ofen tun, Spargel, dann ein bisschen Parmesan drauf und dann kurz oben die
den Grill
an, ne?
Ja. Himmel.
Gratinieren. Ja, ist gut.
Ich muss mir Spargel kaufen vor Ostern.
Ja, ich muss auch Spargel kaufen. Ich
hab Ostern in Spargel ersaufen.
Aber ich fahre jetzt am Freitag an Niederrhein, da kann ich ja Spargel kaufen. Ja, genau. Silvaner. Also ich finde, was ich bei den Bischels, also ich sage immer die Bischels, weil das Weingut Bischel heißt, die beiden heißen Runkel. Was ich bei denen einfach sehr, sehr mag, ist die Qualität des Gutsweins, weil die einfach sehr stoffig sind. Die
lassen stoffig?
Stoffig. Der hat irgendwie viel Stoff am Mund. Der hat viel... Die Weine sind dafür, dass es sozusagen die einfachsten Weine des Gutes sind, sehr dicht schon. Die haben eine gewisse Stoffigkeit im Mund. Wie soll ich das beschreiben? Wein im Mund. Du hast viel Wein im Mund.
Ja,
du hast viel Geschmack und Extrakt.
So üppig halt, oder?
Ist üppig, üppig, aber eben immer mit einer vernünftigen Säure drunter. Mhm. Also nicht breit. Mhm. Ja, also ist nicht irgendwie schwer oder so. Aber du hast halt... Was halt ordentlich Wein im Mund. Ist nichts Dünnes oder sowas, ne?
Mhm.
Das mag ich. Und ist auch deren Idee, also das selbst in schlechteren Jahren, wo viele gerne dann sozusagen den Gutswein ein bisschen dünner machen, damit sie irgendwie genügend teurere Weine haben, also Ortsweine oder Lagenweine, die versuchen eben immer ihren Gutswein auf einem guten Stand zu halten und im Zweifelsfall dann mehr Ortswein in den Gutswein zu schütten, um die Qualität des Gutsweins zu behalten. Und das ist ein guter Ansatz, finde ich. Und Silvaner mag ich eh.
Schon wieder alle. Ja, mir ist er ein bisschen zu weich immer noch. Also da. Also er ist super. Also er ist wirklich gut, aber ich weiß ich nicht, ich hätte es gerne ein bisschen knackiger, glaube ich.
Okay, dann schüttet auch mal den 13er Riesling ins Glas, dann hast du mehr knackig.
Moment, da muss ich das andere Glas nehmen. Genau, Atmo. Dein Mikro ist empfindlicher. Ja. Warte. So, jetzt nehme ich das grobe Glas. Ich habe mir übrigens, wollte ich eben schon sagen, auf deine Empfehlung hin, du hast in irgendeiner der Sendungen, und ich glaube, privat hast du es auch schon mal gesagt, ich habe mir jetzt mal so ein Gabriel-Glas besorgt.
Ah ja.
Sehr schön, wirklich sehr, sehr schön.
Das trinke ich auch gerade draus, ich trinke immer mittlerweile aus Gabriel-Glas.
Genau, ja, nee, das ist so, also ich trinke meistens aus dem Gabriel-Glas oder ich habe halt noch so grobe Stölzle
finde ich auch gut, wobei... Stölzle.
Wobei ich da die falschen habe. Also ich habe Stölzle.
Du brauchst die Quadrophil-Gläser.
Genau, und ich habe dummerweise, ich hatte welche auf meine Wunschliste geklickt.
Ja, und irgendjemand auch, aber da kümmert sich ja keiner drum.
Und irgendjemand war sehr, sehr schnell, um mir die zu schicken.
Das ist
und
mal.
Dann kamen die an und ich dachte, oh geil, Stölzle. Und dann habe ich gesehen, ah nee, Mist, das sind runde. Und ich mag ja lieber die eckigen. Aber das Gabriel-Glas ist wirklich toll. Also ist halt so sehr, sehr fein, aber noch nicht so fein, dass man immer Angst hat, es kaputt zu machen.
Überhaupt nicht. Ich tue die immer in die Spülmaschine. Mir ist noch kein einziges dieser Gläser kaputt gegangen und ich behandle die manchmal ganz schlecht.
Ja. So. Ich habe letztens
kurz gesagt, die sind sehr, sehr, sehr pflegeleicht. Also man muss die natürlich immer behandeln wie ein geblasenes Glas. Das heißt, man darf die Stiele nicht kaputt drehen. Das darf man ja nie, aber beim Trocknen. Aber ansonsten überhaupt kein Problem mit den Gläsern. Ich habe schon viele Veranstaltungen damit auch gemacht.
Ja. Ich habe letztens mal wieder geschafft, ein Zalto zu zerschlagen.
Ja.
Das ist dann richtig ärgerlich, weil die kosten echt viel Geld. Also, ja.
Genau, und das
Gabriel kostet. Der Chat,
ja.
Das Gabriel kostet?
ich weiß nicht, 13 Euro oder sowas.
Irgendwie sowas. Und das Zalto kostet 30 und das tut dann auch wirklich weh. Also das ist dann, also da bin ich dann auch wirklich eine Stunde lang echt schlecht gelaunt.
Ja, das ist
obwohl bitter. Ich getrunken habe. Also ich ich mach's ja nur kaputt, weil ich Knülle bin. Also es ist wirklich sehr, 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 sehr ekel, also sehr, sehr hässlich. Der Chat fragt.
Ja.
Gibt es Unterschiede im Ausbau des Silvaners zwischen dem Fränkischen und dem Rheinhessischen?
Nö, es gibt es gibt schon in Franken sozusagen oder auch in Rheinhessen gibt's halt unterschiedliche Bodentypen, auf denen der Silvaner wachsen kann. Deswegen kann der dann schon innerhalb von Franken beispielsweise total unterschiedlich sein. Das werden wir in der übernächsten Sendung, werden wir uns das genauer angucken. Da haben wir nämlich, für die nächste Sendung weiß ich es noch nicht, aber für die übernächste, weil ich die eigentlich für die nächste Sendung haben wollte, da werden wir uns mit Weinen des Weinguts Bickelstumpf beschäftigen. Die kommen aus Franken. Mhm. Und da werden wir zwei Silvaner probieren, weil das sind im Moment einige der interessantesten Silvanermacher in Deutschland, von zwei verschiedenen Böden, also Buntsandstein und Muschelkalk. Mhm. Und anhand dieser beiden Weine dann mal probieren, wie unterschiedlich sich der Boden eben auf den gleichen Silvaner-Typus eigentlich auswirkt. Mhm. Ja. Und wie der dann ausgebaut wird, liegt allein in der Hand des Winzers. Also
es ist halt egal, in welcher Region er sich befindet.
Ja, das ist egal. Mhm. Okay. Da gibt's jetzt auch keine Historie, wie man das machen sollte. Das ist einfach eine Frage, ob du eben, wie ja auch schon mal häufiger angesprochen, ob du jetzt spontan vergierst oder mit Industriehefen, ob du die im Edelstahl ausbaust oder im Keramikfass, ob du es im Beton oder im Holz machst, in welchem Holz dann, wie lange du den Wein im Gefäß lässt, also im Tank, ja, oder im Holz, ja, du kannst ja einen Wein beispielsweise, jetzt diesen Gutswein beispielsweise, der wird ja über den Winter vergoren, dann ist der im Prinzip ja im Januar fertig. Also du kannst, wenn du willst, kannst du den im Januar abfüllen. Ja, du kannst aber auch sagen, wir lassen den jetzt noch 1, 2, 3 Monate auf der Hefe liegen. Mhm. Also die Hefe liegt unten im Tank und der Wein oben drüber. Die Hefe kann man auch nochmal aufrühren, sodass die sich nochmal durch den Wein setzt, ja, dann schmeckt der Wein halt irgendwie hefiger später, der hat aber auch ein bisschen mehr Substanz dann, der ist ein bisschen cremiger. Das kann man alles machen, ja. Und jeder Monat, den der Wein im Tank auf der Hefe hat, gibt dem Wein mehr Substanz. Mhm. Wenn du jetzt es total eilig hast und Kunden bedienen musst, die irgendwie auf den neuen Jahrgang warten, dann füllst du den Wein vielleicht schon im Februar ab oder im März. Und wenn du ein bisschen mehr Zeit hast für den Gutswein, dann machst du es vielleicht erst Ende März oder Anfang April. Und wenn du siehst, der eine oder andere Rebsorte, wie jetzt beim Weingut Bischel, die Scheurebe, die braucht noch ein bisschen mehr Zeit, dann füllen die halt erst Ende April ab. Mhm. Und dann gibt's auch einige wenige Winzer, die es sich leisten können oder die Idee davon haben, eben, dass sie auch selbst den Gutswein einfach mal ein Jahr im Fass liegen lassen, bevor sie ihn abfüllen. Der kriegt dann nochmal einfach eine andere Substanz. Aber das musst du dir halt auch leisten können.
Ja. Das heißt, du musst einige gute Jahrgänge gehabt haben oder einige gute Jahre gehabt haben, dass du es dir erlauben kannst, deinen Wein nicht verkaufen zu müssen.
Ja, oder du hast halt sozusagen die Struktur so aufgebaut. Ne? Also ich meine, wenn die Kunden von dir, Weinhändler, Restaurants oder auch Endkunden wissen, den neuen Wein gibt's eben im Gegensatz zu den meisten anderen Weingütern, den gibt's eben erst im Juli oder August, dann ist das halt so. Das kannst du ja auch etablieren so ein bisschen, ne?
Bei der Kundschaft. Ja, vor allen Dingen, wenn du neu anfängst, also wenn du den Laden deiner Eltern übernimmst und sagst so, ich mache jetzt alles neu, dann kannst du es dir halt auch wirklich erlauben, alles neu zu machen, halt auch deinen Vertrieb.
Ja. Genau. Ja. Also das ist, wie gesagt, das liegt alles in der Hand des Winzers, wie er den Wein dann nachher haben will. Ne?
So,
jetzt haben wir Riesling.
Trocken, Riesling, ich finde, der hat in der Nase viel mehr von dieser Würze, also zumindest was ich als Würze bezeichnen würde, was du vorhin Würze beim Silvaner genannt hast.
Hat er auch.
Aber ich finde den wesentlich würziger.
Aber er hat auch mehr offensichtliche Frucht, finde ich,
in der Nase. Rote Frucht. Rote Süße. Rot und süß. Ich hab gerade irgendwie hier 3 Schale 2 so Erdbeeren gekauft am Wochenende bei meinem Erdbeertürken. Ja, so je nachdem,
was ich spanische Erdbeeren
beim je nachdem, was ich bei ihm kaufe, ist es halt der Türke. Also davor habe ich eine Wassermelone gekauft, da war es der Melonentürke. Ich finde, das ist halt, ich habe so einen riesigen türkischen Gemüse. Das
ist wie der Einbeinige, ne?
Ja, genau. Und das ist halt so dieser, von dem erzähle ich auch total oft. Ich gehe da halt hin, weil ich irgendwie ein Stückchen Wassermelone haben will und habe nachher 3 Tüten mit Obst und Gemüse dabei, weil der mir immer irgendwas aufquatscht. Und der ist halt gut. Also der hat's halt drauf. Ja. Und da habe ich irgendwie jetzt so 3 Schale, 2, komm hier, nimm mit jetzt. Da habe ich halt auch gedacht, ja komm, Erdbeeren sind immer gut. Und da waren halt so viele Vergammelte dabei und so und Angeklatschte, dass ich gedacht habe, ja komm, scheiße, die faulen raus, den Rest pürieren, Smoothie draus gemacht. Mhm. Und da habe ich noch ein bisschen 3 alte Kiwis reingeschnitten, auch durchpüriert und noch eine Banane. Und ich finde, der riecht so ein bisschen nach diesem Erdbeer,
ja,
Erdbeer-Kiwi-Ding. Erdbeer-Honigmelone finde ich so ein bisschen.
Erdbeer-Honigmelone mit einem Hauch Banane.
Und irgendwas Brotiges.
Ja, das ist so Banane auf Banane zermatscht mit diesen doppelt gebackenen Kinderbrot. Wie heißt das nochmal?
Kinderbrot? Brot aus Kindern?
Ja, nicht Brot, sondern diese wie nennt man die denn nochmal? Brand.
Was? Zwieback!
Zwieback, danke.
Kinderzwieback, genau. Kinderkekse. Ja,
das ist ja so klassisch, so Banane mit Zwieback und ein bisschen Wasser zu vermischen.
Der Chat sagt Erdbeeren mit Rosen. Finde ich jetzt auch nicht unplausibel.
Ja.
So, mal gucken.
Aber es ist schon, ne? Erdbeer ist drin, irgendwie witzigerweise. Mhm. Und
ist jetzt aber, eieiei. Im Vergleich zu dem Silvaner knallt der jetzt aber mal richtig. Also der ist ja richtig sauer.
Ja, der hat ordentlich Säure.
Mhm.
Aber der hat viel, auch da finde ich, der hat total viel Stoff. Also ist auch richtig viel Wein im Mund, der so richtig den Mund auskleidet.
Mhm.
Wo du richtig reinbeißen kannst eigentlich. Mhm. Ne? Das ist total frisch.
Ja, wie so ein wie so ein Braeburn, ne?
Ja,
so ein
bisschen, ja, sowas.
Wie so ein Braeburn beißen. Irgendwie süß, aber trotzdem total viel Speichelfluss dabei, weil es doch sauer ist. Mhm. Sehr schön. Hat wenig Abgang hat er, finde ich. Also er ist lange im Mund, aber nicht im Hals. Und er hat sehr wenig Abgang.
Nee, finde ich nicht.
Nee?
Nö.
Nee. Ich finde, der bleibt
relativ lange. Der ist nicht ganz unten im Rachen so lange, aber der ist hinten im...
Bei mir gar nicht. Also der ist fast weg. Der hängt, der bleibt hinten so auf 2/3 Zunge, bleibt er die ganze Zeit sehr, sehr intensiv. Jetzt immer noch, während ich rede, aber im hinten runter? Nö.
Ja, stimmt. Der ist hinten im Mundrachenraum, bleibt er aber präsent, finde ich. Also ganz unten nicht, aber im Mundrachenraum schon.
Und zwar sehr lange.
Ja. Ein Mundrachenwein. So.
Mhm.
Aber schön. Also.
Ja, der gefällt mir sehr.
Ja.
Passt gut zu weißem Fly.
Passt super zur Wiener Schnitzel.
Ich muss wieder anfangen auszuspucken, sonst nimmt das hier ein dramatisches Ende. Ich habe mir einen Spucknapf gekauft.
Mhm.
Und zwar so einen schwarzen aus Plastik, der aussieht wie so ein Weinkühler. So ein, nur halt in schwarzes Plastik. Sau teuer. Ich weiß nicht mehr genau, was ich bezahlt habe, aber es war nicht, also es waren fast 20 Euro, habe ich das Gefühl. Irgendwie 15, 16 Euro oder so.
Ja, das ist wirklich verrückt.
Und noch Versandkosten drauf, weil ich natürlich zu faul war, hier irgendwie die Weinläden abzuklappern und zu fragen, ob die sowas verkaufen.
Ja, ich glaube, also früher hatten sie sowas immer bei Jacques.
Ach.
Ja.
Naja, wenn ich jetzt mal
so ein Ding... noch haben, aber früher hatten sie immer bei Jacques so Dinger.
Wenn ich jetzt mal so ein Ding zu verschenken suche, dann weiß ich, wo ich hinfahre. Aber... Ja, naja, jetzt habe ich so ein Ding da stehen. Steht auch gut, und zwar oben auf dem Kühlschrank, weil ich vergessen habe, das da runterzuholen. Und
dann
nehme ich doch wieder die leere Wasserkaraffe und rotz da rein, wie so ein Asozialer. Aber ich bin ja alleine hier, dann kann ich mir das erlauben.
Ja.
Doch, der gefällt mir.
Hm? Ja, finde ich auch sehr schön.
Gefällt mir. Also der ist
schon echt gut.
Ja, der hat sowas, der ist so, ja, so ein bisschen eckiger, so ein bisschen halt kant durch die Säure halt, ein bisschen kantiger und
ja.
Unfreundlicher irgendwie. Der Silvaner, der war mir zu freundlich. Ich glaube, das ist es eigentlich. Der ist so ein bisschen so freundlich, so wie so jemand, der die ganze Zeit nett ist. Wo du auch denkst, ja, das ist zwar irgendwie voll okay, dass du die ganze Zeit nett bist, aber ich kauf's dir halt nicht ab.
Mhm.
So, und das ist, ja, das finde ich bei dem Riesling ganz schön, weil der ist nett, der ist super, aber der ist halt auch wesentlich.
Ja, der ist einfach ein bisschen kantiger, der hat ein bisschen mehr Charakter, der ist ein
Charakter,
bisschen expressiver.
Genau, expressiv.
Ja. Ja. Würde ich auch sagen. Ja. Liegt übrigens in Appenheim, das Weingut. Appenheim gehört zu den ganzen Heimen da in Rheinhessen, die heißen alle irgendwie Heim, ne? Dromersheim, Hilbersheim, Rüdesheim, aber das ist schon auf der anderen Seite. Ist nicht mehr weit bis zum Rhein von da aus. Ingelheim liegt in der Nähe, also ne, Böhringer Ingelheim.
Chemie herkommt, genau.
Genau. Und Bingen. Und in Bingen haben die auch einen Teil vom Bingener Scharlachberg. Ne? Scharlachberg sagt ihr auch.
Scharlachberg, ne? Meisterbrand, ja sicher.
Ja, genau, natürlich. Genau, genau.
Gegenüber von Bingen liegt ja Kaub.
Ja.
Und in Kaub da gibt es Benno's Truckstop.
Ja.
Benno's Truckstop in
Kaub. Mit den großen Schnitzeln.
Mit den großen Fritten.
Ah, mit den großen,
Fritten. Benno's Truckstop, genau. Ich hatte ja, als ich in meinen Frankfurter Jahren, wo ich dann auch im Besitz eines Cabriolets war, ich hatte mal eine Fiat Barchetta. Und habe abends gearbeitet in Frankfurt und hatte halt Tagesfreizeit. Und immer wenn das Wetter schön war, habe ich das Dach von meiner Barchetta aufgemacht, bin auf die Autobahn, Vollgas Richtung hier, was ist das, Wiesbaden, glaube ich, raus. Und dann kommst du irgendwann nach Rüdesheim, also beziehungsweise ist es, was ist das da, Eltville, Kittrich da die Ecke. Fährst dann von der Autobahn runter, kannst dann durch in Rüdesheim, fährst dann unten ans Rheinufer, kannst dann die eine Rheinseite hochfahren bis Lahnstein, da kommt die erste Brücke über den Rhein, da fährst dann rüber und auf der anderen Seite wieder zurück. Und dann war auch Sonnenuntergang, ich war braun gebrannt, den ganzen Tag irgendwie schön mit dem Cabrio am Rhein lang gefahren. Und irgendwann hatte ich halt mal Hunger, als ich so unterwegs war und dachte, ich hatte Bock auf Pommes, irgendwie totalen Bock auf Fritten gehabt. Und dachte, okay, wo gehst du jetzt Fritten essen? Ganz einfach, da wo die meisten Biker am Fressen sind. Weil die kennen sich aus im Zweifelsfall, das spricht sich rum. Und bin dann gefahren und war halt Benno's Truckstop in Kaub.
Ja, ich weiß noch, dass du auf einer Tour dann noch weitergefahren bist und wir uns dann irgendwie getroffen haben.
Kann sein, ja. Ich war ja häufiger unterwegs.
Ja, ja.
Gerne auch dann irgendwie auf dem Heimweg den Wagen komplett voll Wein von irgendwelchen Weingütern, die ich da besucht habe. Ja, und dann ging ich zu Benno's Truckstop und gesagt, so ein großes Radler und eine große Fritten mit Mayo bitte. Und dann fängt er halt an, Fritten zu machen und zu erzählen. Und das ist so ein Typ halt, also so ein etwas, ja, der verkauft halt Fritten in Kaub. Ja. So. Und nimmt dann.
Kann man sich schon vorstellen.
Ja, so ein Hagerer mit Schnäuzer. Ich glaube, der hat einen Schnäuzer, so ein bisschen wirre Haare und so, aber echt ein netter Typ. Und nimmt dann so ein Tablett, so ein Resopal-Tablett, ungefähr A4 groß. Ja. Legt da so eine Fettpapier drauf und ich denke so, was macht der denn?
Geil.
Ich habe da nur eine Portion und Fritten bestellt.
Alles klar.
Und schaufelt eine unfassbare Menge Fritten auf dieses, also stell dir wirklich vor, du hast ein A4, so ein Zettel A4 und da ist ein Berg Fritten drauf.
Ja.
Ich war dann irgendwann nochmal mit einer Freundin aus Frankfurt da und wir haben zu zweit so eine Portion gegessen. Wir waren danach sowas von vollgestopft. So, da hat dann diesen riesigen Berg Fritten auf diesem Resopal-Tablett. Geht an seinen Pot Mayo, guckt dich an und sagt, das ist Hohmann-Mayonnaise. Was offensichtlich ein Qualitätsmerkmal ist.
Ja.
Und schaufelt da löffelweise Mayonnaise drauf. Und das Ganze dann irgendwie für 3,50 oder so. Ich weiß nicht mehr, was es gekostet hat, aber es war großartig. Also wenn ihr mal irgendwo, also in Bingen oder Kaub, weil gegenüber von Bingen.
Ja, ist noch ein bisschen weiter.
Aber. Wieso? Nee, Kaub? Bingen? Nee. Doch.
Also in Sichtweite gegenüber ist eigentlich so ein bisschen östliches Rüdesheim. Dann macht der Rhein eine Schleife, dann kommt Assmannshausen, dann Lorch und dann Kaub.
Aber was ist denn dann gegenüber von Kaub? Warum verwechsel ich das denn? Womit verwechsel ich das denn gerade?
Gegenüber von Kaub ist da nicht Bacharach?
Nee. Naja. Ja, jedenfalls in Kaub gibt's Benno's Trucks. Ich dachte, das wäre gegenüber von Bingen. Ich erzähle seit Jahren, erzähle ich die Geschichte mit Bingen. Und jetzt kommst du hier, ja? Mann, ey. So eine schöne Geschichte. Aber Benno's Truckstop in Kaub. Also das, ja, mal gucken, ob der noch da ist. Vielleicht kommt ja irgendwer von der Hörerschaft mal da vorbei und kann erzählen, ob Benno's Truckstop noch da ist und ob der immer noch so eine Kippen verkauft. Benno's natürlich mit Apostrophe S. Ne?
Ja,
wo kommt
klar.
Man sonst hin?
Natürlich.
Ja, den Riesling finde ich wesentlich angenehmer, also weil der ein bisschen ruppiger ist.
Ja, der hat ein bisschen mehr Eier, ne?
Eier, genau. Eier-Riesling.
Genau.
Eier-Riesling.
Aus dem Mäusetum. Genau, Bingen hat er jedenfalls, haben sie jedenfalls auch Lagen. Und der Bingener Scharlachberg ist da tatsächlich eine sehr gute Weinlage. Ja. Also wenn es sich nur an Scharlachberg Meisterbrand erinnert, der Liegt zu kurz sozusagen. Es gibt echt sehr, sehr guten Wein aus diesem Schadachberg in Bingen. Mhm. Das Ganze liegt ja irgendwie weintechnisch gesehen im Dreiländereck, weil du hast Bingen ist noch Rheinhessen, gegenüber Rüdesheim, Geisenheim und so weiter. Das ist ja schon richtig Rheingau. Und auf der anderen Seite direkt, also an Bingen angrenzend, liegt ja die Nahe. Die fließt ja entlang an Bingen und auf der anderen Seite ist dann eben schon der Bereich Nahe. Mhm. Ja. Drei unterschiedliche Weinbaugebiete. Mit auch wieder unterschiedlichen Böden natürlich. In Bingen ist vor allen Dingen Quarzit und in Appenheim, wo die Runkels ansonsten ihre Weinlagen im Wesentlichen haben, das ist mehr so Muschelkalkboden.
Woran erkenne ich Quarzit und woran erkenne ich Muschelkalk? Also wie kann ich die geschmacklich auseinanderhalten?
Quarzit-Wein ist eigentlich ein bisschen voller, ein bisschen gelbfruchtiger, würde ich sagen. Während ein Muschelkalkboden eigentlich tatsächlich im Wein tendenziell ein bisschen mehr Kalk hat, also ein bisschen kühler wirkt. Mhm. Also ich glaube, ein Quarzit-Wein wirkt insgesamt so ein bisschen von den Farbnoten sozusagen wärmer und ein Muschelkalkboden eher ein bisschen kühler.
Ich habe gerade so Bock auf Fritten übrigens.
Ja klar. Ah. Wein, Alkohol.
Alkohol und Frittengeschichten. Über Fritten reden. Ja, ja. Super. Vollidiot. Naja.
Um dann nochmal zu zeigen, wie sich die Weine entwickeln. Jetzt als dritten Wein nochmal Riesling und zwar Terra Fusca.
Oh, warte.
Und von der Qualitätsstufe her sieht man dann auf der Flasche, da steht nicht mehr Riesling trocken, sondern eben Appenheimer Riesling.
Ja.
Das heißt, es ist dann schon Ort, ne? Ortslage. Die Weine dürfen nur aus Appenheim kommen. Und Terra Fusca ist der etwas einfachere Wein des 100 Gulden. Also 100 Gulden ist eine Lage in Appenheim, wo die Runkels eben auch einen eigenen Lagenwein machen. Und der etwas einfachere Wein aus dieser Lage heißt eben Terra Fusca.
Oh.
Und das ist schon 2012, das heißt, er ist schon ein Jahr älter.
Da merkt man auch, dass sich der Winzer was bei gedacht hat, finde ich. Also direkt in der Nase, ich weiß nicht, der hat in der Nase direkt sowas, so, ja, weiß ich nicht, die anderen rochen eher, also die anderen Beine rochen eher so wie, naja, wir machen mal einen schönen Wein und das ist jetzt irgendwie,
ja, genau.
Wo er ein bisschen mehr, naja, ist wahrscheinlich auch der teure aus, von den dreien, oder?
Ja, klar. Das ist sozusagen, also nach der modernen Form der sozusagen Qualitätspyramide innerhalb eines Weingutes, es steht eben unten der Gutswein, das haben wir bisher probiert. Dann gibt es den Ortswein, das probieren wir jetzt gerade. Und darüber liegt dann eben der Lagenwein. Und wenn der Winzer dann noch besondere Lagen in einer großen Gewächslage hat und im Verein der Prädikatswinzer ist, sind die das Weingut Buschelt jetzt nicht, dann könnte man noch ein großes Gewächs aus diesen Lagen machen. Das wäre sozusagen die Top of the Pops. Ja. Aber das Normale ist Gutswein, Ortswein, Lagenwein. Mhm. Und der Lagenwein wäre Appenheimer oder Riesling Appenheimer 100 Gulden. Und dieser Wein heißt eigentlich Appenheimer Riesling trocken. Dass die jetzt noch Terra Fusca draufgeschrieben haben, hat sozusagen mit der Qualität nichts zu tun, sondern ist einfach der Name des Weins nochmal zusätzlich. Ja.
Okay.
Ja, also einfach Riesling trocken ist das untere, darüber kommt Appenheimer Riesling trocken und darüber kommt Appenheimer Riesling 100 Gulden.
Kokos.
Haben wir jetzt nicht.
Riech mal rein, Kokos. Ich sag jetzt mal Kokos an. Das habe ich noch nie zu irgendeinem Wein gesagt. Der hat was Kokossiges, Kokosnussiges.
Kann ich jetzt nicht riechen, aber was sagt denn der Chat?
Der Chat sagt, Njam.
Ach so. Alles klar. Mm. Kann man gar nichts mehr sagen. Ups.
Was? Entschuldigung, hat man das Spucken gehört?
Ein bisschen.
Oh, tut mir leid.
Ja, ist total.
Giggle. Immer alle froh sein, dass ich hier nicht Chips esse. Oh Mann, ich hab so Bock auf Fritten. Ich hab noch eine halbe Süßkartoffel im Kühlschrank, die könnte ich noch schnell. hobeln und
frittieren.
Frittieren, aber das ist halt auch ein bisschen albern, habe ich neulich schon gemacht. Saßen wir irgendwie, haben uns auch einen gezwitschert und es war dann irgendwie schon halb zwölf oder so. Die Liebste sagt, Chips sind alle. Und ich sage, ich kann auch schnell welche machen. Und dann habe ich die Küche eingenebelt, indem ich Süßkartoffeln sehr, also so ziemlich dünn gehobelt und dann einfach so wie Bratkartoffeln kannst du. Aber es funktioniert nicht so gut mit Süßkartoffeln, weil die mögen nicht so.
Ist ein Paprika oder was?
Ne, die verbrennen sehr schnell. Also normale Kartoffeln halten mehr aus.
Die kannst du besser frittieren. Ich habe mir eine Fritteuse zugelegt.
Geil. Ich habe jetzt einen Bräter. Das ist ja auch mal eine tolle Erfindung. Also hätte ich
nämlich. Ja, das habe ich mitbekommen mit dem Bräter.
Faszinierend.
Ja, ist nicht schlecht.
Und ich habe dann rausgefunden, ich habe den von so einem Restpostenladen habe ich den gekauft. im Einkaufszentrum in Potsdam.
Philips oder was?
Nee, TK Max. Warte, entschuldige. TK Max heißt der wahrscheinlich, der Laden. Und da gibt's halt immer so, weiß ich, ist ein ganz komischer, gruseliger Restpostenladen. Ich verstehe auch die Dynamik des Geschäfts nicht. Aber da gibt's total oft echt gute Sachen. Aber immer nur so drei. Also wirklich, du kommst da rein, denkst so, geiles Ding, nehme ich gleich mit. Gehst nochmal rum, kommst wieder, alles weg. Weil es gab halt nur drei oder zwei. Was es da auch gibt übrigens, sind Bodum-Grills. Kennst du die Grills von Bodum?
Nee.
Die haben so kleine tragbare Kugelgrills mit so kleinen Füßchen drunter und ist total schön. Die gibt's ja auch, gab's diese Woche schon nicht mehr. Letzte Woche in auch spottbillig irgendwie. Und das ist halt so Hipster-Grill halt. Sehen irgendwie geil aus. Und kannst du aus die Kohlen reinkippen, machst den Deckel drauf und trägst es am Deckel zum Grillplatz. Ist schon sehr, sehr lustig. Naja, jedenfalls habe ich da diesen Bräter gefunden, weil ich dachte, guck mal rein, die haben ja immer irgendwas. Und hatten so diesen Bräter. Und anscheinend ist das irgendwie so ein 170-Euro-Bräter oder so. Also ein unfassbar teures französisches.
Sieht auch sauteuer aus, ja.
So ein echt? Ja, super.
Ja, ich finde schon.
Also ja, ist halt irgendwie so französisches Dupoir, Soissons-Consons-Francais, steht da irgendwie drauf. Also irgendwie steht Dupoir drauf.
Mit Holz, Holzgriff, ja?
Schon alles aus einem. Und so halt so ein paar so Emaillefehler dran. Aber ist mir scheißegal.
Ja, das ist ja egal.
Genau. Und der hat halt 50 Euro gekostet. Ja. Und ich finde dann halt irgendwie da so ein 170-Euro-Bräter für einen Fuffi stehen zu haben, finde ich halt ganz cool.
Ja, klar.
Ja. Chat, Problem, Kartoffeln dünn frittiert unter Sauerstoffabschluss macht Acrylamid. Mhm. Ja. Wie ich vorhin schon auf Twitter schrieb, die Stöcke in unseren Ärschen eignen sich wirklich hervorragend dazu, auf ihnen aus der Stadt hinauszureiten. Aber die Versicherung nicht vergessen.
Also auch wenn ich Kokos nicht rieche, ansonsten ist es super schön.
Das ist so Kokos, mein Lieber, das ist so kokosmilchig. Der hat alles, was Kokosmilch hat.
Kokosmilch?
Hm? Okay. Ein bisschen auch, also aber auch wirklich auch so dieses leicht kokosige, also ich fand so einen kokosigen Geruch, einen leicht kokosigen Geschmack. Der hat alles, was Kokosmilch macht. Alles.
Alles. Gut.
Das Beste der Kokosmilch.
Jetzt in unserem Parafuska.
Wir sollten Schokolade herstellen.
Du spuckst nicht.
Stimmt, Verzeihung, weil ich. Wir hätten damals die Schnapsbrennerei kaufen sollen, ich sag's dir.
Ich weiß nicht. Vielleicht würden wir dann gar nicht mehr leben.
Aber wir hätten den spektakulärsten Tod aller Zeiten. Ey, das ist doch sowas von Kokosmilch. Ich finde, der hat einen ungeheuren Kokos. Ich sag jetzt so lange Kokos, bis du sagst, ja,
bis okay. Bis ich das auch schmecke, ja.
Bis du es einsiehst.
Schon.
Bis
du schmeckst schon.
Ich habe ja nicht das Gefühl, dass ich hier ernst genommen werde.
Das ist so ein bisschen Kokos mit Kalksteinanteil. Ne? Kalkstein-Kokos. Also kühler Kalkstein-Kokos.
Kühler Kalkstein-Kokos. Das verkaufen wir im Phantasialand bei diesen Kokos-Schnitzel.
Schnitzend, genau,
Kokosschnitzen
genau. Die ganze Zeit mit Wasser besprüht werden.
Genau. Ob es das noch gibt? Wann warst du das letzte Mal im Phantasialand?
Ist noch gar nicht so lange her. Oh. Das war vor 3 Jahren. Nee, 2 Jahren. Vor 2 Jahren war ich das letzte Mal im Phantasialand.
Oh.
Mit meinem Bruder und den Jungs.
Gab es da noch die Kokosstände?
Ja, klar.
Auch Alt-Berlin?
Es gab noch Alt-Berlin, es gab auch noch dieses komische geneigte Haus, ja.
Mit diesem, genau, wo das Wasser bergauf fließt.
Ja, so Sachen. Genau. Es gab, es war eigentlich sehr witzig. Also wir haben echt Spaß gehabt. Es war sehr witzig. Also die haben ein paar ganz coole neue Sachen gemacht. Es gab noch sehr viel von dem Alten, aber es war alles gut in Schuss. Also es war echt nett. Mhm. Ich habe viel mehr Spaß gehabt, als ich erwartet habe.
Ja, was ich halt immer total schlimm fand, ist dieses Anstehen. Man musste immer so schrecklich anstehen.
Das ging, als wir da waren. Na. Jetzt haben wir ja hier den Heidepark irgendwo, da war ich allerdings noch nicht.
In Heidepark Soltau.
Mhm. Heidepark Soltau, genau. Da waren wir aber noch nicht, da müssen wir auch mal hin irgendwann.
Wir im Sinne von, aber nicht mit mir, nicht ich, ne? Ich muss das nicht.
Nee, du nicht, ne?
Gut.
Nee.
Weil da sind zu viele Menschen, ich hasse Menschen.
Ja. Nee, mit den Jungs halt. Die Jungs müssen dahin, wollen dahin. Der Arthur wollte schon dieses Wochenende mit seinen Kumpels aus der 6. Klasse dahin, alleine, ohne Eltern.
Trampend auf der Umgehungsstraße.
Ja, wie sie dahin wollten, war nicht klar. Es war nur klar, sie wollten da jetzt einfach hinfahren.
Ja. Ja. Abenteuerlustige Brut.
Genau. Also man merkt schon, also der einfache Riesling, der kostet irgendwas um die 8 Euro, der kostet jetzt knappe 11 Euro. Mhm. Aber merkst du einfach auch, ne? Also der Qualitätsunterschied ist schon sehr deutlich und klar, finde ich.
Ja.
Ist nochmal deutlich intensiver und tiefer und also einfach mehr von allem.
Ja.
Obwohl eben der Gutswein schon wirklich gut ist, also hier halt nochmal ordentlich eine Schippe drauf, finde ich.
Ich habe jetzt gerade nochmal den einfachen Riesling im Glas. Mhm. Der hat jetzt so nach der halben Stunde so was Zuckerwattiges bekommen, ist auch ganz interessant. Mhm. In der Nase jetzt. Mhm. Interessant, der ist sehr brausig. Vielleicht ist jetzt auch im Vergleich zum Terra Fusca, ist der einfache Riesling ein bisschen brausig. Ich mag das ja eigentlich ganz gerne.
Muss ich jetzt nochmal probieren.
Also wirklich wie so eine Ahoi-Brause, so das Ende der Ahoi-Brause im Mund. Weißt
du? Welche Farbe?
Welche Farbe? Ahoi-Brause?
Ahoi-Brause,
ja. Ich habe keine Ahnung.
Okay.
Das letzte Mal, dass ich Ahoi-Brause zu mir genommen habe, war auch keine Ahoi-Brause, sondern da gab es von Fritz, meinem Heimatradiosender, so ein Merchandising-Artikel. Das waren so Brause-Sticks. Weißt du, wie diese Zuckertütchen? Mhm. Die haben so großflächig auf Partys verteilt. Und ich weiß nicht, ob ich der Erste war, aber zumindest war ich der Erste in meinem Bekanntenkreis, dem aufgefallen ist, dass man das super in Wodka schütten kann. Also du nimmst einfach ein Glas Wodka, schützt da dieses Brausezeug rein und hepp. Tust du weg und dann bist du besoffen, weil die Brause macht halt, dass du den Wodka überhaupt nicht mehr mitkriegst. Das ist schon schön. Boah. Aber das hat halt keine Farbe.
Gefährlich.
Absolut, ja. Aber es geht hier auch nicht darum, es geht hier nicht, ja, nicht in der Versicherung.
Ich weiß, was du meinst mit dem Brausig. Also der hat halt ein bisschen mehr Restzucker. Mhm. Ja, und
aber schön. Hat
dadurch irgendwie so ein bisschen mehr.
Sehr schön, also das Brausige gefällt mir. Ups.
Während der Terra Fusca eben so ein bisschen ernsthafter ist, sozusagen.
Ja, was ist denn das für ein Gewürz, was man da riecht im Hintergrund? Beim Terra Fusca. Ja, Chat sagt Lavendel, das ist Lavendel.
Ah, echt? Mhm.
Lavendel-Nelke, so ein Lavendel-Nelke-Gemisch in einem Weißwein?
Ja, warum nicht?
Also Nelke habe ich noch nie in einem Weißwein gerochen, darum. Jedenfalls nicht, dass ich mich daran erinnern würde. Also so für jeden Tag würde ich den billigen Riesling bevorzugen.
Ja, ich glaube, genau dafür ist er auch gemacht. Ne? Das ist der tatsächlich ein Wein für jeden Tag. Der ist halt auch saufiger gemacht, ne?
Den trinkst du. Saufiger ist auch ja. Schon ein sehr schönes Adjektiv.
Der hat halt genau die Mischung aus Säure und Süße. Die diesen sozusagen diesen Trinkfluss anregt im Mund, ne? wo der Speichel fließt und wo du einfach mehr von haben willst.
Ja.
Bei dem Terra Fusca kannst du dich schon ein bisschen mehr damit beschäftigen.
Genau, das ist so, da sitzt Beinen, dann und redest
drüber. Redest du drüber, kriegt auch beim Essen nochmal irgendwie eine andere Dimension im Zweifelsfall, aber der einfache Gutswein, das ist eigentlich ein perfekter Alltagsspaßwein. Den du einfach so trinken kannst, der zu jedem normalen Essen passt.
Ja, den du immer irgendwie offen im Kühlschrank hast, ne?
Genau. Und das ist genau das, was ein Gutswein sein soll. Und das ist eigentlich perfekt umgesetzt, finde ich. Mhm. Das ist richtig gut.
Ich finde den sogar, also den Gutsriesling, ich finde den Gutsriesling bemerkenswerter als den Terra Fusca. Also Terra Fusca ist halt so ein, das ist halt ein guter Riesling. Also es ist halt ein echt guter Riesling, aber auch unter vielen guten Rieslingen. Und ich finde diesen Gutswein irgendwie, an den Gutswein würde ich mich eher erinnern als an den Terra Fusca.
Okay. Jetzt mit dem Wissen, was du hast, um die beiden Weine oder auch tatsächlich unabhängig das,
davon? Darüber denke ich gerade noch nach. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Ja. Also, was ich daran mag, ist einfach, dass er doch ziemlich, ziemlich elegant ist.
Wer jetzt Terra Fusca?
Terra Fusca, ja. Der hat fast so was Wachs.
Also
eine Wachsnote in der Nase. Also wenn du keinen Wein mehr im Glas hast, also in das leere Glas riechst, dann vor allen Dingen dann hat er so ein bisschen was Wächsernes.
Machen wir mal das Glas leer.
So ein bisschen Karamell sogar. So eine ganz leichte Karamell.
Obwohl
der Wein
Stelle,
ziemlich trocken ist.
Ich weise an dieser Stelle darauf hin, dass ich, als ich gesagt habe, ich mache das Glas leer, ich das Glas in den Spucknapf geschüttet habe. Und nicht in mich. Ja? Ich bin vernünftig, teilvernünftig. Ja. Ich weiß, ja, wachsig.
Und dann hat er noch ein bisschen was Salziges, was ich ja auch, also wie so ein leichtes Salzkaramell, finde ich.
Salziges.
Ja, ein bisschen eine salzige Note.
Ja, aber wirklich nur im leeren Glas, ne?
Eben, man merkt es am Gaumen auch ein bisschen, finde ich.
Soll ich aber nochmal gucken. Also im leeren Glas finde ich das sehr extrem sogar.
Ja, da ist es deutlich deutlicher.
Boah, ist das sehr extrem. Wow. Okay, vielleicht erinnere ich mich denen dann doch ein bisschen eher. Aber wahrscheinlich eher nicht, weil ich mich ja an nichts erinnere. Oh, jemand hat mir, irgendwie kann man ja Amazon auch Leuten Sachen schicken, ohne deren Adresse zu kennen, oder obwohl meine Adresse steht ja im Internet. Naja. Jedenfalls hat mir jemand ein Moleskine Weinjournal geschickt, wo ich Weine eintragen kann. Damit muss ich vielleicht mal anfangen. Ist vielleicht gar keine schlechte Idee.
Da bin ich ja mal gespannt.
Vergiss es halt. Ich bin halt immer total nachlässig. Was mir noch jemand, letztens habe ich in irgendeiner Sendung gesagt, ich war gerade ja in Venedig.
Ja.
Hab da mit einem jüdischen Galeristen gesprochen, relativ lange, über die Tora und Gott und die Juden und deren Verhältnis zu Gott und so und sein Verhältnis zu Gott und sowas. Und aber dann, als ich ging, zu ihm gesagt, so, sie sind dafür verantwortlich, es ist ihre Schuld, dass ich das Alte Testament lesen werde. Woraufhin er dann sagte, ja, sag mir, wie es war. Dann hat mir seine Karte gegeben. Dann habe ich gesagt, ich will das Alte Testament lesen, jetzt brauche ich halt eine Bibel und so. Und zack, schickt mir, ich habe dummerweise den Zettel weggeworfen, wo ihr Name drauf stand, schickt mir eine Hörerin die Elberfelder Studienbibel. Und das, jetzt habe ich hier so eine riesige, große Bibel stehen. Ja,
toll.
Das ist cool, oder?
Ja, super.
Ja, auf demselben Weg ist auch dieses Weinjournal zu mir gekommen. Also ich hatte das gar nicht auf meiner Wunschliste stehen. Ich bin immer total irritiert, wenn Leute mir was schicken, was nicht auf meiner Wunschliste steht, weil ich immer denke, woher wissen die denn überhaupt, wohin sie es schicken sollen? Jetzt weiß ich es, meine Adresse steht im Internet. Voll Idiot.
Im Impressum oder nicht?
Ja, natürlich.
Ja.
Es fällt mir gerade erst, naja. Ich finde dieses Karamell, also dieses Salzkaramellige, das hat der nur im leeren Glas. So, wenn du Flüssigkeit im Glas hast, ist das weg.
Irre.
Doch, das Salzige hat er schon im Untergrund, finde ich. Also gerade wenn du schluckst, so ein bisschen noch was auf der Zunge bleibt, dann hast du schon ziemlich deutlich so salzige Minerale irgendwie auf dem im Mund. Mhm. Das Karamellige nicht so, das finde ich
ja,
auch
mineralisch. Minerale ja, also dazu ist es ja auch ein Riesling. Also das ist ja, ich verbinde mit Riesling ja immer Minerale. Mhm.
Doch, das ist schon echt ein schöner Wein. Auch.
Der hat noch so ein, wenn du sowas Anisiges, so ein bisschen Pastis.
Das fand ich jetzt nicht so, aber.
Wenn du mit der Nase nur so leicht drüber gehst, hatte ich gerade so ein. Ja, vielleicht erinnert man sich an den dann doch ein bisschen länger. Ich bin mal gespannt, wie die sich jetzt über Tage machen, weil morgen bin ich unterwegs, da werde ich gar nichts trinken können. Wie Ayuvo in den Chat schreibt, Lavendel Anisé.
Ja, schön, aber gefällt mir. Also das war so, wie ich persönlich das jetzt erwartet hatte, weil ich
gute Wahl
auch schon ein paar Jahre kenne, aber es ist einfach auch konstant so ein sehr verlässliches Weingut, die eigentlich von Jahr zu Jahr immer noch ein Schippchen drauflegen, muss man sagen. Mhm. Ist echt gut. Ja.
Ja.
Dann suche ich mal was für den nächsten Monat raus.
Genau, sag, Termin haben wir noch nicht.
Termin haben wir
oder haben wir einen Termin und ich habe es
nicht? Nee, haben wir noch nicht. Termin und Wein noch nicht klar, aber das mache ich jetzt in den nächsten Tagen.
Alles klar.
Mache ich das klar.
Okay. Und dann werden wir wieder auf anständige Weise ankündigen, was getrunken wird, damit alle live mittrinken können. Wovon trinkst du jetzt noch ein Glas?
Schon von dem Terra Fusca.
Ja, ne?
Ja. Naja. Ich habe jetzt gerade nochmal den Silvaner probiert. Der fällt schon nicht
stimmt. Ab. Können wir nochmal reingucken.
Aber das ist halt auch eher so der Wein zum Essen, finde ich.
Der Silvaner.
Ja, ja.
Das Glas ausspülen hier. Ja, der riecht richtig.
Der hat es ein bisschen schwer gegen die beiden Rieslinge. Mhm.
Ja, der schmeckt jetzt halt wie ein billiger Wein. Also ein guter Wein, aber ein billiger Wein. Also nicht wie ein Billo-Wein. Aber
nö, wie ein günstigerer Wein, ja.
Genau.
Ist er auch.
Dann würde ich mal sagen, wie immer am Ende dieser Sendung. Danke, Christoph.
Wir stehen betroffen und alle Fragen offen.
Vielen Dank, Christoph.
Vielen Dank, Holgi.
Das waren die Flaschen und wir danken für eure Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.